Eigentlich sollte ich heute die französische Einleitung sprechen, denn ich sitze hier in Bastia auf Korsika über dem Hafen und höre seit dem Wochenende beim Essen bestellen auf Französisch zu. Aber désolé, ich bin noch nicht viel weiter gekommen als rechts und links und die Tour de France ist ja auch vorbei. Allerdings hat unser heutiger Gast bereits 2 Jahre Erfahrung unter französischer Flagge und vielleicht lernen wir ja was. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauf.
Und Rafa schiebt den Wagen auf Geschwindigkeit und Rafa Custom liefert die Speziallackierung auch für dein Team-Trikot.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Im Winter Vitamine fürs Immunsystem, im Sommer Mineralien bei der Hitze. Du suchst eine Möglichkeit, regelmäßig Vitamine und Mineralstoffe zu supplementieren und das möglichst natürlich? Schluss mit einer Extrapille für jedes einzelne Thema und rauf auf den athletischen Zug im Besenwagen. Der grüne Smoothie von Athletic Greens ist nämlich die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. 75 Ausrufezeichen essentielle Vitamine und Mineralstoffe decken die Kernbereiche deiner Gesundheit ab und versorgen so deinen individuellen Bedarf, egal bei welcher Jahreszeit. Was hast du davon? Naja, nennen wir nur mal ein paar marginale Gains. Deine Energie und Konzentration, deine Regeneration und Stressabbau, deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Vielleicht hast du nicht überall Bedarf, aber irgendwo ist sicher noch ein Schippchen draufzulegen. Sind wir ehrlich, überall. Du machst dir morgens einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Goodies und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wer jetzt seit einem Jahr mit Besenwagen dabei ist, der braucht eine neue Jahresration Vitamin D3-Öl. Und die gibt's jetzt wieder dazu auf athleticgreens.com/besenwagen. Lust bekommen? Das einfachste ist die Variante, dir die Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen. Deine Tüte ist leer, die neue steht pünktlich vor deiner Tür. Also geh auf athleticgreens.com/besenwagen und 5 praktische Travel Packs gibt's auch noch mit dazu. Ciao. So, jo, Einstieg. Ist zwar geil hier im Urlaub, aber irgendwie fühlt sich's auch so ein bisschen blöd an, nachdem man irgendwie so direkt weggefahren ist, als zu Hause alles den Bach runterging. Und das jetzt irgendwie noch so nebenbei mitkriegt, was da in der Nachbarschaft so passiert. Wir sind von verschiedenen Seiten auch angesprochen worden, ob wir Spendenaufrufe teilen und so weiter. Machen wir natürlich. Veloclub Eifel zum Beispiel versucht eine Spendenfahrt auszurichten. Das werden wir wahrscheinlich nochmal reposten, wenn es soweit ist. Ich glaube, Christian Knees hat ein ganz gutes Video auf seinem Profil auf allen möglichen sozialen Medien, der wohnt direkt in dem Gebiet, wo es richtig schlimm ist und hilft da auch schon mit und der erklärt so ein bisschen, was man machen kann und was man auch nicht machen sollte und es ist ziemlich dumm gelaufen gerade da bei uns in NRW und Rheinland-Pfalz glaube ich noch.
Ja, Bayern und Sachsen mittlerweile auch.
Ja.
In Baden-Württemberg auch ein bisschen.
Ich weiß nicht, Andi, du wolltest glaube ich auch mal runterfahren, warst du schon mal da?
Nee, ich habe es bis jetzt nicht geschafft, ich war ja dann auch jetzt noch bei einem Etappenrennen in Italien. Hab jetzt versucht, mit Freunden hier so ein bisschen was zu organisieren. Das Team Lotto Kernhaus macht auch einen Charity Ride, um Spenden zu sammeln für die Flutopfer. Das Ganze ist am 1. August, geht in Koblenz bei der Lottozentrale los. Da kann man sich anmelden für 25 Euro. Die dann gespendet werden. Dafür kriegt man dann aber auch ein Goodie-Bag im Wert von ca. 50 Euro. Kann dann eine 60-Kilometer-Runde fahren. Max Walscheid wird dabei sein. Vielleicht kommt noch der eine oder andere Profi dazu. Und das schreiben wir auch nochmal hier in die Shownotes rein. Genauso wie der Veloclub Eifel werden da halt so Social Rides veranstaltet, wo man halt gegen eine Stadtgebühr mitfahren kann. Und das wird dann eben in den Leuten in der Region dazukommen, die das da sehr stark getroffen haben. Ich meine, das ist halt auch noch so, ja, mein ehemaliges Trainingsgebiet, das ist unvorstellbar, da, wie das jetzt da aussieht. Und macht einen schon betroffen auf jeden Fall.
Ja, ich habe einen geilen Post hier vom vom kleinen Team Kernhaus gesehen, die da scheinbar wirklich zu acht runtergefahren sind und schon mal mit Gummistiefeln und Schaufeln ein bisschen mitgeholfen haben. Und ich hoffe, ich kriege auch heute noch von Domi Ivo eine Voicemail, wie es bei der DM gelaufen ist. Tja, wo wir auch wieder einen kleinen Beitrag zu haben. Aber jo, zumindest ganz geil zu sehen, dass die Radsport-Community doch immer da wieder was auf die Beine stellt. Alright, dann zu schöneren, dreckigen Angelegenheiten. Paul Voss, Belgian Ruffle Ride. You heard it here first. Ich habe auch noch gar nichts gehört, außer den Instagram-Feed von Outside, den ich fleißig verfolgt habe, und den vom Belgian Ruffle Ride, wo es eine sehr witzige Story gab auf Instagram. Aber Paul, mach uns wieder gute Laune.
Die musst du mir jetzt wirklich gut machen, weil ich bin mal gespannt, ob du genauso enttäuscht bist wie ich.
die witzige Story musst du mir vielleicht erstmal erzählen, aber ich glaube, die habe ich nie mitbekommen.
Das war so vielleicht nach Kilometer, weiß ich nicht, 70 oder 100, irgendwo auf jeden Fall, glaube ich, noch vor der ersten Hälfte. Und irgendein Reporter von dem official Instagram-Account vom Belgian Waffle Ride macht so eine Story von der Seite, wie die Spitzengruppe, was so circa 20 Mann waren zu dem Zeitpunkt, den Berg hochfährt. Und so siehst du so einen nach dem anderen vorbeifahren, und mit dem letzten Mann schwenkt er dann so mit dem Handy, und der letzte Mann ist Paul Voss am Handy. Wie er gerade seine eigene Insta-Story aufnimmt, während die im Rennen den Berg hochfahren. Ja, okay. Erzähl.
Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja, genau. Ja, genau, ich erinnere mich jetzt auch dran. Wo soll ich anfangen? Also, erstmal Anreise war alles cool, irgendwie. So, dass wir morgens hinfliegen, also um 6 Uhr in Deutschland los, so, da hat man eh auch eigentlich keinen richtigen Schlaf, und dann da ankommen um 11 ist eigentlich ganz geil, weil dann bist du direkt im Rhythmus drin. Dann haben wir so ein bisschen uns so die ganzen Gegenden angeschaut und pipapo. Ich durfte das erste Mal bei der Sicherheitskontrolle in diesen ominösen Raum, wo du dein Handy nicht mehr anfassen darfst, was sehr unangenehm ist. Was bist du bei diesem, wo sie halt deinen Pass checken, ne? Und dich ja irgendwie 1000 Fragen fragen, und du jedes Mal das Gefühl hast, du bist irgendwie, keine Ahnung, irgendein Koks-Dealer, also Drogendealer, weißt du, so die Fragen, die du halt da kriegst. Auf jeden Fall musste ich dann in diesen Raum rein, und ich wusste nicht warum. Sie hat nur gesagt, stell dich mal da in die Ecke und warte. Dann wurde ich abgeholt von einem Polizisten, der sah sehr unfreundlich aus, und als wenn er auch gleich in den Krieg gehen wollen würde, von der Uniform. Und dann gehst du in einen Raum rein, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, bist in so einen Raum geleitet, wo du kein Handy mehr in die Hand nehmen darfst. Also du kommst da rein, du weißt nicht warum, dein Pass ist weg, und da sind da alle Nationalitäten, aber keiner spricht Englisch. Weißt du, keine. Und dann sitzt du da halt eine Stunde und weißt gar nicht warum. Ich wollte dann Jonas, mein Kumpel, Bescheid sagen, weil der schon gewartet hat. Darfst natürlich kein Handy in die Hand nehmen, hat jemand ein Handy in die Hand genommen, da waren die sehr ungestüm, das fanden die nicht so lustig. Und irgendwann durfte ich halt wieder gehen, und ich weiß nicht, warum ich da drinnen saß, um ehrlich zu sein.
Es ist nichts passiert, du musstest einfach nur da sitzen.
Ich musste da sitzen, ungefähr eine Stunde, hab die Wand angestarrt, und irgendwann wurde ich aufgerufen und durfte wieder gehen. Das war's. So, und keine Ahnung,
in der Zeit auf jeden Fall scannen die dein Gehirn.
Ja, wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, ja, ist alles cool, und dann sind wir halt drüber gefahren, San Diego und so. Ja, das Rennen an sich war cool, also es ist halt schon krass, und es ist so ein bisschen wie so ein großer Ironman gemixt mit Marathon plus die amerikanische Art und Weise, wie man es halt macht. Ne? Also du hast immer das Gefühl, du bist ein bisschen im Boxkampf, weißt du?
Konntest du dir die Strecke vorher ein bisschen angucken, oder bist du einfach so reingegangen?
Ich habe mir nur quasi das erste Körperstück angeschaut, wo ich aber als erstes reingefahren bin. Da wusste ich, dass man da vorne sein muss. Und das Finale, was aber für mich nachher irrelevant war, wo ich so langsam gefahren bin. Da hatte ich genug Zeit, mir das in Ruhe nochmal da anzuschauen. Genau, aber das war's. Sonst hatte ich keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie lange die Sektionen in der Mitte sind, wie krass die Abfahrten zum Teil auch sind, wo man doch hätte ein Gravelrad gebrauchen können. Und ja, genau. Also von daher, Streckenkenntnis war so semi, aber das ist in Ordnung. Auf jeden Fall Stimmung und so. Ich meine, du warst schon mal drüben, ne, Basti? Und Andi, du bist auch, glaube ich, schon Tour of California gefahren, so, ne? Ich meine, du kennst das ja, dass dir die Sprecher da rumschreien, als wenn jetzt gleich irgendwie, keine Ahnung, der Weltmeisterschaft im Boxen halt bist, ne? So ungefähr ist es da ja. Ist schon ziemlich cool und waren halt 4000 Leute. Also es ist schon geil. Und von daher, das stimmungsmäßig war es ein geiles Erlebnis und ist auf jeden Fall auch vieles, was man hier in Europa lernen kann. Ja.
So, jetzt das Rennen.
Also, okay. Ja. also erstmal so zu Equipment, weil es irgendwie auch viele Fragen gab. Also Großteil ist halt auch Straßenrad gefahren, so wie ich. Das Super Six von Candy und dann halt mit 32er Reifen. In meinem Fall war das halt dann so Schwalbe Pro One. Und habe auch keinen Platten gehabt, nicht mal einen Schlitz im Reifen. Wo ich sehr überrascht war, weil um mich herum dann doch schon sehr viele Reifen auf Schlitzer waren, gerade am Anfang. Genau, das hat alles funktioniert, da gab es keine Probleme. Das Rennen selber war eigentlich ziemlich geil. Ich hatte halt vergessen, meinen Powermeter zu kalibrieren. Das heißt, du startest, es gab so vier Blöcke. Ich bin im ersten Block gestartet, wo die ganzen Profis fahren, in Anführungsstrichen, also alle Leute mit Lizenz, ja. Also ich glaube bis Amateurlizenz basically, ja, wenn man es vergleicht. Und sind dann losgefahren und das war erstmal entspannt, aber als ich angehalten habe, haben die auf einmal angefangen zu attackieren. Das heißt, als ich wieder losgefahren bin, hatte ich schon einen richtigen Rückstand und ich musste dann durch die ganzen Gruppen fahren vor diesem ersten Gravelstück. War dann irgendwann wieder vorne und bin natürlich auch dann direkt nach vorne, habe mich als erster da eingereiht, das erste Gravelstück, habe mich auch gut gefühlt. Und was halt krass ist, die fahren nicht unbedingt hart in diesen technischen Passagen, ja, sondern halt einfach nur mit Zug, aber die fahren brutal hart an jedem Anstieg und machen nichts mehr danach. Also du fährst da wirklich Vollgas hoch und oben hören die einfach auf. Und nicht einfach, die rollen nicht mal weiter durch, sondern die hören einfach auf. Und da ist also dann auch
härtere Intervalle trainieren.
Ja, und da ist halt auch der Typ weggefahren, der fast sogar gewonnen hätte. Der fährt halt irgendwann einfach los. Also er hat gar nicht attackiert, der ist einfach weitergefahren. Hat dann ja irgendwann auch 10 Minuten auf uns gehabt. Mit einem anderen zusammen. Und das ist eine krass merkwürdige Fahrweise. Und dann der Anstieg in der Mitte, dann waren wir schon in der Wüste. Ne? Also es war so die letzte Gebirgskette vor der richtigen Wüste. Dann hat es halt auf einmal 40 Grad gehabt. Staub, kein Schatten. Und da fing es dann an, so mir langsam die Lichter auszuschießen. Gar nicht so von den Watt her, so einfach nur von... Ich konnte irgendwann nicht mehr so viel trinken, wie ich eigentlich hätte trinken müssen. Ne? Also irgendwann konnten wir hatten Begleitmotorräder und Autos, die hatten auch nicht mehr genug Wasser für alle. Das Rennen ist normalerweise im Mai, also da ist es kühler halt. Deswegen, die hatten es auch das erste Mal jetzt im Sommer. Das war auf jeden Fall mega krass und genauso so bis zur Hälfte war eigentlich alles cool. Wir waren dann zum Teil auch nur noch 10 Mann, ja, wenn es dann richtig hart wurde. Und aber haben danach, wie gesagt, immer aufgehört und ich habe dann irgendwann ab Mitte der Hälfte angefangen auch zu attackieren, weil ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen wie Juniorenradrennen, da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Aber da fährt halt keiner mit. Und wenn die mitfahren, dann ist es nicht so wie bei uns in Europa, dass du einfach mal guckst, was passiert, sondern die rollen halt nicht mit durch, sondern die fahren mit und warten dann halt. Und dann sind wir weggerollt so und der Colin Strickland und ich haben es ein paar Mal probiert, aber die fangen dann hinten an zu kreisen, genau bis zu dir und hören dann wieder auf. Ja, also es ist halt... Und dann geht's back hoch und dann geht's wieder los mit Schnellfahren. Also es ist, war Wahnsinn, aber es war
hört sich eigentlich nach einem richtigen Amateurrennen an. Warum nennen die sich dann alle Gravel Pro?
Ja, aber also die Leistungsdichte ist dann schon hoch. Also da kann man, ich finde dieses Wort Pro ist dann auch schon gerechtfertigt. Aber die Fahrweise, das wird sich glaube ich im nächsten Jahr noch ändern, wenn mehr Leute aus Europa auch rüberkommen und vielleicht mehr Leute aus der World Tour, ne? Weil jetzt zum Beispiel so ein Peter Stettiner, Ian Boswell, also alle ehemaligen Profis, die, also du merkst, die gehen zur richtigen Seite beim Wind raus. Ey, wir hatten richtig Kante von rechts und die gehen immer nach links raus. Das heißt, die mussten jedes Mal, musstest du dein Vorderrad zurückstecken, damit du das Hinterrad, weißt du, nicht überlappst. Denk mal, Alter, ist eigentlich, also so richtig, also als wenn die noch nie Radrennen gefahren werden in der Gruppe. Und, aber ja, das wieder Leistungsniveau ist hoch und die Strecke war mega hart. Also du hast nicht so seichte Anstiege, sondern immer so Rampen. Ja, und dann die Schotteranstiege, die sind dann auch zum Teil steil oder einfach mega lang. Und dann hatten wir diesen in der Mitte.
Steil und lang.
Ja, zum Teil.
So wie ich die Berge mag.
Ja, genau. Wir hatten so Mitte des Rennens hatten wir so einen krassen langen Anstieg, war so 10 Kilometer mit so Absätzen. Und der, also richtiger Sand zum Teil und mit so Kerben, damit die Autos hochfahren können, also so Buckelpiste. Da bist du über so eine Buckelpiste gefahren mit 400 Watt im Sand auf einem Straßenrad, berghoch in der brütenden Hitze. Das hat keinen Spaß gemacht. Und das war richtig hart. Und da mussten wir auch wieder runter. Und zurück sind runter so viele Stürze passiert bei uns in der Gruppe. Ted King hat sich von mir direkt richtig hingelegt, wo die einfach diesen, wir sind halt in die Kurve mit 50 reingefahren, mit Straßenreifen, Buckelpiste, Sand, einmal weggerutscht. Und so, da ging es richtig Klippen runter, ne? Also da war nicht irgendwie so mit Absperrung oder so, sondern wenn da halt in die falsche Richtung gefallen bist, bist du gefallen. Und das war schon ziemlich crazy und einige von denen können sehr gut Radfahren, einige nicht so gut. Die nicht so gut, die lagen dann auch sehr oft. Und die sehr gut konnten, die sind halt einfach konstant Hinterrad weggerutscht, Vorderrad weggerutscht. Das war krass. Ja. Genau, und mir hat es halt so 60 Kilometer vom Ziel in den Stecker gezogen.
Und wie viel ist da bis jetzt geworden?
Weiß ich nicht. Ergebnisse gibt es noch nicht, weil die Probleme haben. Ich glaube, deren Messtechnik ist ausgefallen. Die heißt, sie haben eine E-Mail bekommen, die müssen alle Ergebnisse und Zeit mit per Hand eingeben.
Okay. Aber ich konnte nämlich auch irgendwie kein Live-Tracking oder sowas finden. Das gibt es alles noch nicht. Ne?
Ja. Also ich denke mal, dass also bei dem Zeitpunkt, wo vor dem Finale, wo dann auch nochmal welche abgefallen sind, waren wir 16 Mann vorne. Und zwei Mann vorne, also 18, sind aber noch welche abgefallen. Und ich bin aber nicht letzter aus unserer Gruppe gewesen. Also irgendwas zwischen 10 und 15, maximal, ja, maximal 20.
Ich habe gedacht, das sind noch 20, 30 an dir wieder vorbeigefahren.
Nee, das
hat sich schon so dramatisch angehört, mit Stecker gezogen. Aber gut, okay, das geht ja.
Nee, war ich ja nicht der Einzige, ne? Also, 60 Kilometer vom Ziel hat dann halt Stettiner nochmal, Peter Stettiner, das Rennen auch gewinnt, das Tempo erhöht in seiner Gravel-Sektion und da sind halt auch ein paar schon explodiert, da musste ich dann halt so ein, zwei Löcher schließen. Du kamst zum Tau nicht vorbei. Da war ich dann schon gut am Limit, da ging es aber auch noch, so alles in Kontrolle, aber dann sind wir irgendwann auf die Straße in so einen steilen Anstieg und da hat den Knall hast du bis sonst wo gehört. Alter, das war krass.
Ja, ich hab den auch gehört noch.
Das war halt dann so auf einmal, ich konnte keine 200 Watt mehr fahren. Ne? Das war so richtig, auf einmal war der komplette Ofen aus. Aber nicht nur bei mir. Ich habe mich umgedreht, da hingen da so ein paar hinter mir noch so fest. Also auch so ein Colin Strickland, Ian Boswell und so. Also die hatten alle so ihre Probleme. Das weiß
Vielleicht
ich.
Einfach überhitzt, ne? Ist ja der Klassiker. Aber ja. Da wäre ich jetzt auch direkt schon beim Punkt. Ne? Was würdest du anders machen? Würdest du anderes Material fahren? Würdest du anders trainieren?
Ja, also,
würdest du
also
versuchen... Ja, genau, also, anders zu fahren oder dich anders verpflegen zu lassen?
Ja, also ich meine, von da aus bin ich ja dann irgendwie auch ins Ziel gerollt. Das war ja gerade, ich habe auch noch ein paar eingeholt, ne? So, mir kam dann so Alexei Vermeulen und sowas entgegen, der vorher auch in der Gruppe war vorne. Dann der Edmondson von Alpecin Phoenix, der ist zwar gestürzt. Also da gab es noch ein paar, ob also Ted King.
Ach, das ist auch war wirklich ein Alpecin-Fahrer. Ich dachte, das wäre so ein Fan.
Nee, das ist der ist richtiger Profi.
Der ist richtiger Profi. Ja. Nicht so wie die anderen da alle.
Und also es sind viele hochgegangen. So ein Stettiner und dann gerade diese Maschinen, die da um die ersten vier Plätze gefahren sind, das ist nochmal, die sind halt nicht explodiert. Und der Rest für uns war einfach so komplett mausetot. Das war krass. Also Colin Strickland, ne? Ich meine, ich kenne die auch alle nur von Instagram, aber der ist schon groß, schon eine Maschine, ne? Ausgezerrt und so. Den habe ich halt im Flachen abgehängt, so breit war der. Weißt du? Aber der rollt normalerweise 300 Watt, wenn er sein Bein fallen lässt.
Also ist jetzt also keine, ist das vielleicht auch nicht so das Rennen für den gewesen?
Nee, aber zum Beispiel der fast gewonnen hätte, der sah jetzt auch nicht aus wie wie ein reiner Bergfahrer. Und man muss schon sagen, dass die gut waren, also alle Mountainbike-Profis waren vorne, bis auf Stettiner. Ich glaube, in den ersten fünf waren vier Mountainbike-Profis, also richtige Profis, die bei verschiedenen amerikanischen Teams fahren. Und Stettiner ist der einzige nicht mal Mountainbike-Profi gewesen da vorne.
Ja, gut.
Also auch sehr kräftige. Ja.
Können wir konstatieren, ohne Hitze und so weiter ist Paul Voss in Schlagweite?
Ja, also zwei Sachen. Also, wenn die nach den Bergen weitergefahren wären, wäre es für mich besser gewesen, weil dann die Spitzen nicht mehr so hoch sind. Du fährst einfach konstant. Und weil das hohe fährst ja jedes Mal wieder in Begrenzer rein, ne? Wenn es ja so so sehen willst. Und dann gehst du natürlich auch eher hoch bei der Hitze. Und ohne Hitze, ja, also sagen wir jetzt bei 25 Grad, wäre ich nicht explodiert so, sondern wäre ich halt irgendwann eingegangen, aber nicht, dass der Ofen aus ist. Wäre ich dann Top 5 das gefahren? Das
sind ja die richtigen Fachtermini hier. Wäre ich eingegangen, nicht explodiert, dann wäre der Ofen nicht aus gewesen, sondern dann wäre er noch ein bisschen angewiesen.
Wäre ich nur grau geworden.
Also Top 5 wäre ich nicht gefahren.
Okay.
Das nicht. Also ich sag mal, Top 10, die waren jetzt auch nicht so weit weg. Die Zeit darf man am Ende auch nicht jetzt Relation nehmen, weil du rollst da einfach rein. Ne? Ich meine, das jetzt fährst du einfach zu Ende. Du gibst nicht mehr alles. So. Also von daher, aber ist halt, genau. Und was hätte ich besser machen können? Ja, klar, also länger da sein vorher, wenn es so heiß ist. Ne? Akklimatisieren ist halt dann schon das Wichtigste. Fast. Ernährung, also ich hatte kein Problem mit Essen. Jonas hat das gut gemacht. Ich hatte jede Stunde meine 100 Gramm Kohlenhydrate, die ich brauchte und haben wollte. Trinken ging nicht mehr, weil irgendwann ist ja halt schlecht. Und die Hitze war es halt einfach. Und ich muss mehr trainieren. Also es ist halt...
Ja!
Also Bundesliga-Rennen kann ich mit dem Training, was ich mache, kann ich noch gut mitfahren. Aber die Gravel-Rennen kannst du knicken. Also da
sind halt auch tendenziell eher noch länger, ne?
Ja, also es ist, ja, das, aber es ist halt auch, also das ist halt irgendwie auch anders, ne? Wenn die da halt mal, die fahren lange schnell dann, aber, also es ist halt so ein Stettiner ist halt ein Bergfahrer gewesen früher, ne, und Ian Boswell auch und so, die haben halt schon Watt pro Kilogramm, sind die schon richtig gut und die Mountainbiker können das ja auch, weißt du, so und dann, da bringt mir das halt nichts, dass ich ein Auge hab noch und auch ein gutes Leistungsniveau, aber da muss jetzt schon noch ein bisschen was passieren, also, Das war auch gut, das mal zu sehen. Ne? Also ich glaube schon, dass ich da vorne, ganz vorne reinfahren kann. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall mal anfangen, auch mehr als 10 oder 12 Stunden die Woche zu trainieren, weil das reicht nicht.
So wenig trainierst du nur?
Ja, yeah, ich trainiere nicht mehr. Ja, wann denn? Ich mache ja noch andere Sachen nebenbei. Aber mehr. Also es sagen immer alle, ich trainiere viel, aber ich trainiere nicht viel. Also 10 bis 12 Stunden, mehr ist das nicht.
Ja, jetzt mehr.
Das ist echt zu wenig, Paul.
Ja, ich dachte halt, das reicht, aber.
Wo geht's weiter? Du fährst doch jetzt gleich schon wieder, oder?
Ja, war eigentlich geplant, aber ich darf ja nicht. Also, ich darf schon in die UK einreisen, aber die lassen keine Ausländer starten beim Rennen in Wales. Deswegen ist mein nächstes Rennen. Boah, das ist so ein Bikepacking-Ding von Red Race, 96 Hours heißt das. Und dann.
Gibt's auch so einen Film, der heißt so, ne?
Ja, das ist daran angelehnt.
Dann vielleicht das Gravel Fondo hier in Berlin, wenn ich es so schaffe, zeitlich. Irgendjemand
wird entführt, den du kennst und magst und dann musst du mit dem Fahrrad hinterher.
Aber genau, aber die nächsten großen Dinge sind halt so Badlands.
Ja, aber Badlands ist doch nur ein Bikepacking-Urlaub. Oder geht das auf Zeit oder
ja,
wie?
Ja, klar, geht auf Zeit.
Ja, aber.
Und dann,
wer am wenigsten schläft, gewinnt.
Und dann fliege ich wieder in die Staaten Mitte September.
Ja gut, bis dahin.
Aber ist das wirklich so? Oder nicht bei Badlands? Wer am wenigsten schläft, gewinnt.
Ja,
oder wird das irgendwie
naja,
nur also die Fahrzeit gemessen?
Die Fahrzeit, also die Zeit, Start bis Ziel.
Okay, also wer am wenigsten schläft, gewinnt.
Naja, du, also keine Ahnung, meine Taktik wird sein, 3 bis 4 Stunden zu schlafen und dafür halt aber schneller zu fahren. Sonst musst du halt sehr, sehr langsam fahren.
Okay. Also eher langweilig.
Ja. Aber ja, die nächsten richtigen Rennen im
langwierig, sagen wir mal so.
In Europa gibt es halt nichts. Es ist halt einfach nichts hier. So, und das ist, ja, ich meine, ich kann nicht andauernd
so in die Staaten. So ein Gravel-Grid könnten wir mal machen.
Ja, ich kann nicht andauernd in die Staaten.
Das wäre dann Crossrennen.
Ja, das stimmt,
genau. Das wäre ein Crossrennen. Ja.
Scheiße, gibt's schon. Gravel-Grid. Gravel-Grid-Weltmeister, Wort von Art. Mathieu van der Poel.
Aber was auf jeden Fall ist keine Ahnung, also. Ich werde jetzt mal schauen, man braucht sowas in Deutschland. Also es kann ja nicht so schwer sein, sowas zu organisieren. Gerne Veranstalter, die Lust auf sowas haben, sich gerne bei mir melden. Ich hänge mich da auch gerne mit rein.
Ich sage ja einfach, du musst einfach einen Mountainbike-Marathon rebranden. Strecke vielleicht ein bisschen einfacher machen und go.
Aber das ist halt, es ist einfach geil und du, ja, es ist schon geil. Ja. Es macht Spaß und du kannst verschiedene Längen anbieten. Also es ist mega geil.
Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten USA-Trip Zeit, noch mehr zu trainieren.
Ja, ich habe mir schon einen Trainingsplan geschrieben selber. Sehr gut. Ist sehr ambitioniert. Der ist ambitioniert. Mal gucken, ob ich den umsetzen kann. Morgen geht's los.
Direkt auf dem Flug zurück.
Morgen geht's los.
Sag die Schlüsselkriterien von deinem neuen Trainingsplan.
Viel Umfang.
Machst du ein Mitochondrien-Training?
Ja, genau. Viel Umfang.
Aber darfst nicht zu schnell fahren, ne?
Ja, ich weiß.
Nicht vergessen. Das ist das Geheimnis, langsam fahren. Also es ist wirklich wahr, dass ja viele Leute nicht langsam fahren können.
Ja, ich gehöre auch dazu. Und deswegen, das ist tatsächlich das, was ich die nächsten zwei Wochen mal machen werde.
Also wer Mitochondrien-Training machen kann, der kann auch mit mir fahren.
Ja, aber ich glaube, das könnte eventuell zu langsam sein dann.
Was?
Was?
Nee, flachen nicht. Nee. Flachen nicht.
Die Mitochondrien, die danken dir das auch. Alright.
Genau.
Straßenrennen jetzt?
Gibt ja auch nichts.
Nee, ja, nicht du.
Gravel Crits gibt's ja noch nicht, aber Crits waren jetzt wieder. Basti, du bist der Insider. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist in letzter Zeit.
Crits waren wieder.
Nachdem genau. Der Knauer hier war.
Ja. Ja, der Knauer, der war ja quasi schon qualifiziert, glaube ich, ne, als wir den hier drin hatten.
Der hat sich nochmal qualifiziert?
Genau, der hat sich direkt nochmal qualifiziert. Und einige von den, Eschborn oder so, ne, war das dritte Qualifikationsrennen jetzt für die deutsche Meisterschaft Amateure-Kriterium. Und einige von den Kempnern sind natürlich auch direkt nochmal qualifiziert. Mich würde jetzt mal interessieren, falls Günther Schabel zuhört oder irgendjemand, der sich da auskennt, mich gerne mal updaten. Die Leute, die jetzt doppelt qualifiziert sind, fallen die jetzt hier einfach raus? Und die jetzt quasi 21., 22., 23. sind, für die es nicht wissen, die ersten 20 sind fürs Finale der deutschen Meisterschaft qualifiziert, rücken einfach nach. Würde mich jetzt persönlich mal interessieren, weil hier sind locker, weiß ich nicht, 10 Leute der ersten 20 gefühlt waren schon qualifiziert. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich NRW mit dabei. Und ich habe sie noch nicht,
okay. Aber
es gibt hier für die Leute gleich zu hören auch Voicemails mit Statements von den NRW-Teams, denn es wird natürlich nicht kampflos vor Kempten aufgegeben. Der Rest von Deutschland, insbesondere NRW, wird gegenhalten. Haben sie natürlich nicht geschafft in Eschborn.
Jo Basti, hier ist Alex Weifenbach vom Team Colonia Kids. Wir sind am Wochenende das für uns erste Quali-Rennen für die deutsche Kriteriumsmeisterschaft gefahren, was in Eschborn stattgefunden hat und dort auf einem Parkplatz von einem Möbelhaus ausgetragen wurde, wo wir natürlich erstmal relativ geringe Erwartungen hatten, weil ein Parkplatz sich jetzt erstmal nicht super attraktiv anhört. Aber man muss sagen, dass der Veranstalter das da super auf die Beine gestellt hat. Und mit der Konkurrenz, die da am Start war, ihr hattet ja unter anderem schon Andy Meyer vom RSC Kempten hier im Besenwagen-Podcast, wurde das Rennen natürlich, ich sag mal, spannend. Und wir waren ja aufgeregt auch ein Stück weit, was wir da reißen können, weil ja die Jungs haben angekündigt, eigentlich sind sie, ich sag mal, die unangefochtenen Sieger auf der Rundstrecke und es ist schwierig, ihnen ein Schnippchen zu schlagen. Und so war es dann auch grob die erste Rennhälfte oder das erste Renndrittel. Die Jungs hatten das Rennen von vorne bis hinten eigentlich im Griff, haben die Wertungen weitestgehend gewonnen. Das haben die echt gut gemacht. Und dann haben wir es erst so in Richtung Rennmitte eben geschafft, mal zwischendurch Punkte zu holen und uns gegenseitig in Position zu bringen. Für uns war es jetzt halt auch erst das zweite Rennen überhaupt in dieser Saison. Und dementsprechend brauchten wir ja auch so ein bisschen Zeit, um überhaupt uns gegenseitig oder aufeinander einzuspielen. Genau, dann haben wir ein bisschen Punkte geholt und irgendwann ging dann eine Gruppe weg, in der ich dann auch vertreten war. Das war so der erste Moment eigentlich, wo ich das Gefühl hatte, dass sie ein bisschen Unsicherheit zeigen, weil sie hatten nur einen dabei. Das Team von Florenz Knauer hatte ihn und noch den Florian Obersteiner mit dabei und ja, Kempten eben nur einen. Aber wie man jetzt am Ende im Ergebnis gesehen hat, konnten sie sich auf den auch komplett verlassen. Er hat das Rennen gewonnen und ich bin Vierter geworden, was natürlich ein bisschen unglücklich ist, weil man immer gerne auf dem Podium steht, aber ich denke, mit dem Ergebnis können wir in Summe absolut zufrieden sein. Aus unserem Team konnte sich Simon noch für die DM qualifizieren. Nolli und Claudio sind knapp dran vorbeigeschrappt.
Genau. Florenz Knauer Zweiter, Jonas Schmeiser Kempten Erster und Dritter wird Joshua Asel von Team Erdinger Alkoholfrei.
Oh, das ist Rheinland-Pfalz, ne?
Genau, Julian Kern wieder mit dabei. Wen haben wir hier noch? Wer mich halt auch besonders überrascht hat hier in der Ergebnisliste auf Platz 24, was nämlich eigentlich ein Nachrücker sein sollte, ist Richie Weinsheimer. Und den hätte ich da tatsächlich gerne im Finale dabei.
Für alle, die es nicht wissen, der ehemaliger KT-Fahrer vom Team Lotto Kernas trainiert wahrscheinlich jetzt durch seine Tätigkeit bei GCN Deutschland mehr als KT-Fahrer.
Ja, und schlauer auch durch die ganzen Tipps.
Und ist auch der Cousin von Max Walscheid, also Radfahrerfamilie. Gute Gene.
Ja, Kernhaus, Dominik Ivo wird 17. also auf jeden Fall qualifiziert. Paul Lindenau, auch bekannt in der Crit-Szene, ist qualifiziert als 16. hier. Und von Dominik Ivo kriegen wir auf jeden Fall noch eine Voicemail. Das ist auf jeden Fall ein...
Der ist ja auch schon eigentlich unser Alter, ne? Muss ja da nicht schon Senioren-Crit-DM fahren? Kann er noch bei den Amateuren mitfahren?
Ja, weiß ich nicht. Das wird er vielleicht genauer ausführen. Mal sehen.
Hallo in den Besenwagen. Mein Name ist Dominik Ifo. Ich bin Fahrer beim Team Kernhaus. Die Strecke war knapp 1 Kilometer lang, ließ sich gut fahren. Das Rennen bestand aus 80 Runden und wurde als Kriterium ausgefahren. Alle 5 Runden gab es Punkte für die ersten 4, 5, 3, 2 und 1 Punkt und die Schlusswertung zählte wie immer doppelt. Ja, das Rennen aus unserer Sicht begann eigentlich schon vorher, nämlich mit dem Stau auf der A3. Ja. Der Rennstart war geplant für 15.15 Uhr und normalerweise versucht man immer eine gute Stunde vorm Rennen da zu sein. Wir waren in diesem Fall um kurz vor 3 da, also 20 Minuten vorm Start, was das Ganze ziemlich hektisch machte. Schnell Startunterlagen holen, noch ein wenig einrollen und dann ging es auch schon los. Der Kaltstart kam uns nicht zugute. Im ersten Drittel war vorwiegend unser Teamkollege und das bekannte GCN-Model Richard Weinsheimer sehr aktiv. Der ist immer wieder in Gruppen mitgesprungen und hat sich da sehr, sehr offensiv gezeigt. Leider ist da nicht der verdiente Lohn bei rumgekommen am Ende. Richard hatte einen Punkt, was letztlich zu Platz 23 führte und seiner Leistung bei weitem nicht gerecht wird. Und ich habe es geschafft, in der Schlusswertung noch Dritter zu werden. Das war am Ende ein bisschen hektisch. Es war kein Team mehr da, dem es jetzt richtig gelungen ist, einen Zug anzufahren. Und ich, das ganze Rennen war ich nicht ganz auf der Höhe und habe mich da sehr, sehr schwer getan und habe mich da nochmal zusammengerissen und mit den 4 Punkten letztlich Platz 17 erreicht, was jetzt mich nicht zufrieden stellt, aber zur Qualifikation in diesem Fall reicht. Was man vielleicht noch anmerken muss, wir als Team sind auch letztlich ein bisschen Opfer dieser Flutkatastrophe geworden. Wir haben viele Bekannte und auch einen Teamkollegen, der in der Region wohnt, in Ahrweiler, der Nico Brenner. Und ihn und seine Familie hat es ziemlich schwer getroffen, sodass wir auch als Team ein Spendenkonto eingerichtet haben. Die genauen Daten dazu findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf unserem Instagram-Profil. Und wir würden uns freuen, wenn da der ein oder andere Euro zusammenkommt, um Familie Brenner zu helfen und können euch auch garantieren, dass das Geld da bei jemandem ankommt, der es wirklich gebrauchen kann. Ja, und das Ganze, muss ich sagen, hat uns doch sehr mitgenommen und hat dazu geführt, dass wir letztlich auch im Prinzip schon seit Mittwochnacht teilweise im Einsatz waren, beim Aufräumen, beim Helfen und hat auch so ein bisschen vielleicht den Fokus genommen, den es gebraucht hätte, um jetzt als Team bei dem Rennen dann letztlich noch besser abzuschneiden. Uns bleibt allerdings noch eine Chance am 8. August in Hasum-Borsum in Niedersachsen. Da findet noch ein Qualifikationsrennen statt und wir sind hoch motiviert, wir haben Bock und rechnen uns da einiges aus und hoffen, dass es uns dann gelingt, noch den einen oder anderen Fahrer zu qualifizieren für die deutsche Meisterschaft in Gießen.
So, Tour de Wallonie, eine Kategorie höher jetzt. Ja, erstaunlicher Sieger heute.
Ganz knapp. Profirennen wieder. Ne?
Ja, erstaunliche erste 2 Sieger. Wir haben jetzt hier bei der Aufnahme die 2. Etappe mit Ergebnis. Und die 1. Etappe gewinnt Dylan Groenewegen und die 2. gewinnt Fabio Jakobsen. Wer hat sich diese Hollywood-Geschichte schon wieder ausgedacht? Radsport schreibt seine eigene Telenovela. Hätte ich nicht gedacht. Ihr?
Ja, bei
Kohle. Nee, Jakobsen ist eine Überraschung.
Ja, genau, bei Kohle wegen schon, aber Jakobsen hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich habe es auch gerade das Bild gesehen, gewinnt der vor Gaviria, ne?
Ja.
Der fährt auch noch Rad, wusste ich auch nicht.
Aber. Ja, aber auch komisch, ich habe mir jetzt das Ergebnis von gestern und von heute nochmal angeguckt und die sind jetzt jedes Mal nicht gegeneinander gesprintet.
Ja, ja, es ist halt auch Tour de Wallonie, ne? Also, ja, haben sie noch nicht vergessen. Das ist so ein bisschen. Ja, ein bisschen chaotischer wahrscheinlich als die anderen Profis. Also, es ist, ich glaube, hat es einen Pro-Status, ja, ne?
Ja.
Also, es ist eine Pro-Series-Rennen.
Wird aber auch immer. Schon,
erst, geht zu wie im Wilden Westen.
Es wird immer also, erst ab der dritten Etappe übertragen. Habe ich gelernt die Woche?
Wenn es wellig wird, ja.
Immer?
Ja,
ja, ja. Zum Wochenende einfach.
Ich glaube schon, ne? Dass irgendwie die ersten zwei werden nicht produziert und dann gibt es eine Übertragung von dem Rennen.
Ja, heute war übrigens eine tellerflache Etappe in Zolder. Sind die jetzt auf dem...
Ja, die ist auf dem Rennkurs gefahren, ja.
Wirklich?
Ja, weil die...
Also war eigentlich ein Kriterium da, ne?
Ja, genau, die musste abgesagt werden, doch die reguläre
wegen der Überflutung. Ja, stimmt. Ah, ja, okay.
Zolder, unvergessen. Denn wer wird der Kriteriumsweltmeister in Zolder?
Mario Cipollini.
Der große Mario.
Francesco Chicchi hat er gewonnen. Bei der U23.
Bist du da mitgefahren?
Nee, Mann, da war ich 12 oder so.
Ja, genau. Ich glaube, da war bei noch gar keine Junioren. Ja.
Nee, bei den Junioren ist der Heinrich Hausler übers Ziel gestürzt.
Ah, ja.
Legendär. Noch für Deutschland am Start.
Genau,
mit blond gefärbten Haaren.
Genau, da war das Rad von Heino eher im Ziel als er selbst.
Ja, und er war trotzdem noch Siebter.
Ja, genau.
Also muss er erstmal hinkriegen. 50 Meter gefühlt gestürzt vom Ziel und trotzdem noch Siebter werden. Ohne Fahrrad. Ich glaube, bei der Tour de Wallonie habe ich mal den Weltrekord aufgestellt in der Kolonne fahren. Da war irgendwie, ich hatte glaube ich einen Defekt oder so und wir sind dann eine Etappe gefahren, eben durch die Ardennen. Da gibt es so eine Straße, so eine ganz, die ist ewig lang so immer rauf und runter, also mehr rauf als runter und ich bin einfach, weil ich mir dachte so, oh nee, das fällt jetzt hier so noch vor dem Jurywagen so ein bisschen, muss ich ja schon nochmal einen richtigen Sprint fahren berghoch, um da jetzt wieder ins Feld reinzukommen, bleibe ich einfach hinterm Auto sitzen und der Kommissär hat mich einfach nicht gesehen und dann bin ich, glaube ich, 20, 30 Kilometer einfach hinter dem ersten Materialwagen gefahren und damals noch bei Quickstep, der sportliche Leiter, der ist vom Glauben abgefallen, meinte sowas, das hat er noch nie gesehen, dass jemand so lange einfach da sitzen geblieben ist, aber ist ja auch nichts passiert, vorne ist irgendein Team-Tempo gefahren und ja, im Nachhinein ist mir das auch erst so bewusst geworden, dass es schon ganz schön lange war, wie ich da mit dem Auto gefahren bin. Aber gut.
So, wir haben die Tour de France noch nicht zu Ende besprochen. Und da ist ja doch nochmal ein bisschen was passiert. Ich habe mir auch einiges aufgeschrieben. Die ersten paar Sachen gehen nicht ums Rennen auf jeden Fall. Ja, Einstieg wieder. Thema, ich gucke Radsport mit Leuten, die nicht so viel Radsport gucken wie ich. Auf Englisch. Kommt irgendwann so aus dem Off, hat auch gar nicht zugeguckt, so der Ruf, was? Wie heißen die? Ineos Grenadines? Das ist ja süß. Lustige Teamnamen mit Basti. Ich habe mich gefreut, ich habe sehr gelacht. Was ich mir gedacht habe, ist, sind diese komischen Transponder eigentlich größer geworden? Ich habe mir die komplette Tour de France-Übertragung gedacht, was haben die da für Riesenkästen hinten drin im Trikot? Die waren doch schon mal kleiner.
Hä, ja, nicht Trikot, du meinst im Sattel?
Nee, hinten auf dem Rücken, so in der Hose da drin.
Hä, ja,
das sind die Funkgeräte.
Ja, ja, meine ich ja. Die Radio.
Du hast
auch
Transponder
halt, ne?
Gesagt.
Ja, sorry, falsches Wort.
Nee, ich glaube, die sind immer noch die gleichen, aber
also sie sind auch unterschiedlich von Team zu Team, aber manche haben echt so Riesenteile da drin gehabt, dass ich mir, was übermitteln die da bitte jetzt noch?
Ja, aber
ja, kann man sich doch auch schon impfen lassen, so ein Funkgerät.
Ja, genau. aber das funktioniert schon, früher gab es diese ganz schmalen, ich glaube von Alico oder wie hießen die, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall.
Ja, irgendwie genau, so ein Funkgerät.
Ja, so grau und die hatten aber auch alle und dann irgendwann wurden die wirklich immer größer. Aber halt kompakter, aber trotzdem irgendwie in einer Bauhöhe schon mehr. Aber die können ja das digital und analog und die müssen schon einen guten Empfang haben. Ne? Also es bringt halt nichts, wenn das Ding schön klein ist, aber du halt dann irgendwann nichts mehr verstehst, wenn der Fahrer 2 Kilometer weit weg ist. Also.
Ich glaube, die haben da einfach mittlerweile so ein Nokia 5210 drin. Das wird super funktionieren. Also so die Ausmaße hat das auch ungefähr. Und dann hochkant.
Ja gut, aber
ist... Ja, aber habe ich mich auch schon ein paar Mal gewundert, dass es noch keine kleinere... Also gibt es bestimmt so für Geheimdienste oder so. Die haben
ja
kleinere Funkgeräte.
Du musst dir doch auch einfach so... Auch, ich meine, wenn du da drauf hältst auf
die
das Ding...
Die Radteams haben noch immer die alten.
Nee, also ich habe ja vor zwei Jahren bei EKT komplett neue Funkgeräte gekauft und echt auch lange mich irgendwie dann mit dem Thema befasst. Es gibt keine richtig kleinen... Also klein schon, aber die Bauhöhe ist trotzdem noch hoch, die gut funktionieren. Gibt es einfach nicht. Also,
ey, wenn du da drauf fällst, bricht dir das Ding durch die Rippen einfach.
Ja, aber das, ja, das tut es aber auch, wenn es nicht ganz so hoch ist. Also, das ist egal.
Ja, aber da kannst du doch irgendwie, weiß ich nicht, stelle ich mir vor, kannst du doch irgendwie so ein Teil in den Helm reinbauen mit so einer kleinen Antenne oben drauf oder so.
Das darfst du halt nicht. Es gab ja früher mal, haben die es ja beim Zeitfahren hinten in den Helm reingelegt. Das darfst du ja nicht.
Damn. Helm mit einer Antenne oben drauf fände ich mega. Stimmt, bei den Zeitfahrhelmen kam die Antenne dann manchmal so hinten raus, aus der Spitze, ne?
Ja, also was du halt nicht vergessen darfst, ne? Die müssen eine extrem lange Akkulaufzeit haben von irgendwie 7 Stunden, 8 Stunden idealerweise, plus die müssen einen sehr, sehr guten Empfang haben, ne? Und dafür brauchst du halt Bauhöhe, denke ich mal. Das kriegst du die ganzen Sachen da nicht rein.
Na okay. Also, lass ich jetzt nochmal durchgehen. Das
ist noch nicht besser.
Und das von Geheimdiensten, wenn die Mann Stöpsel im Ohr hast, die Dinger, die stehen sich halt, keine Ahnung, stehen halt irgendwie 100 Meter auseinander, das ist aber was komplett anderes. Also, ist ja andere Anforderungen. Es war irgendwie auch so, dann gab es Funkgeräte, die haben auch funktioniert, wenn Bäume da waren, dann welche, die haben dann nicht mehr funktioniert, also es ist halt, und sind krass teuer, so ein Ding kostet 500 Euro oder sowas, das ist Wahnsinn, ey.
Ja, hörst du ja auch oft von Fahrern so im Interview nach dem Rennen, wenn die sagen so, ja, ab da und da hatte ich keinen Funk mehr, dann konnte ich nicht mehr, ich wusste gar nicht, wie weit die vor mir oder hinter mir sind oder irgendwas. Also das hört man ja jetzt nicht selten. Die Technik in so einem Radrennen, dann selbst die TV-Übertragung bricht ja ab, obwohl man da so ein...
Früher Telekom ist mit Handys gefahren.
Geil.
Am Arm. Ja. Wisst ihr das noch? Die hatten noch da immer so...
Nee.
Die können ich nicht mehr dran. Die hatten immer dann die Handys hier oben am Arm dran.
Das ist doch Quatsch.
Nein, das ist kein Quatsch.
Such Bilder davon, das will ich sehen. Habe ich jetzt auch nichts im Kopf.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es... dass ich das auch gesehen
total,
hatte, ein Jahr.
Total irrelevantes Thema, sorry. Bringt keinen weiter. Aber habe ich mich gefragt. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben hier? Ich bin großer Wego-Fan. Macht auch tierisch Bock. Also auch die Übertragung Wego auf dem Motorrad ist immer Hammer. Nachher die Interviews sind klasse, aber manchmal redet er schon auch Schrott.
Sehr viel sogar, finde ich, ja, zum Teil. Also
auf jeden Fall. Was habt ihr von dieser Carapaz-Fistbump-Debatte mitbekommen? Habt ihr das mitgekriegt?
Nee.
Also er hat ihn wirklich während der Übertragung und dann nochmal in seinem Podcast hat der Carapaz dafür angefeindet, dass er vor dem Zeitfahren Jonas Vingegaard einen Fistbump gegeben hat und ihm Good Luck gewünscht hat. Das wird nicht gehen
warum?
So. Das ist Krieg. Das kannst du nicht machen. Da hast du schon aufgegeben. Totaler Schwachsinn. Und im Endeffekt glaube ich.
Gut, vorm Zeitfahren hat er vielleicht auch schon aufgegeben.
Ja, also wie soll er den schlagen, ganz ehrlich? So, jetzt mal logisch gedacht, ne? Aber jetzt mal ganz davon abgesehen. Ist Wego halt einfach so. Wisst ihr noch, wie er Egan Bernal immer fertig gemacht hat, bis er dann die Tour gewonnen hat? Oder dann in dem nächsten Jahr, dass er nicht Leader sein sollte. Das war Zufall, dass er die Tour gewonnen hat. Jetzt macht er irgendwie Carapaz fertig, weil er halt mega der Thomas-Verfechter, Theo-Verfechter und Chris Froome-Verfechter ist immer die ganze Zeit. Und das nervt mich auf jeden Fall. Carapaz auf jeden Fall mega Fahrer, hat für Ineos auf jeden Fall okay. Die hatten höhere Erwartungen, aber hat auf jeden Fall irgendwo die Tour gerettet mit dem dritten Platz und erster Ecuadorianer auf dem Tourpodium und wusste Wigo auch überhaupt nicht. Wigo meinte, ja, es ist sein zweites Grand Tour Podium, stimmt gar nicht, ist sein drittes. Carapaz ist einer von nur 20 Fahrern, der auf jeder Grand Tour schon mal auf dem Podium war. Der war nämlich auch schon bei der Vuelta Zweiter, beim Giro Erster. Und ja, keine Ahnung.
Vuelta letztes Jahr, ne?
Ja, fand ich nervig auf jeden Fall, diese Debatte. Wird er sich auch, irgendwann wird er sich fangen und wird sagen, dass er Schwachsinn geredet hat. Hat er bei Egan Bernal auch gesagt.
Jedes Mal, wenn du den Namen jetzt gesagt hast, muss ich mich daran erinnern, dass der nicht Carapaz heißt.
Ja.
Das hat sich ja schon so eingebrannt. Ich muss auch manchmal echt aufpassen, dass ich das nicht selber sage. Carapaz.
Wir sagten das immer.
Ja, Jens Vogt hat es doch, glaube ich, in die Welt gebracht, oder?
Ja.
Ich weiß nicht wo oder wer sonst, aber ich denke schon, das kommt irgendwie daher und das ist auf jeden Fall hängen geblieben bei mir. Aber ich habe mir auch die meiste, also diese Vorberichte, Nachberichte oder so, das habe ich mir alles gar nicht angeguckt, deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen raus.
Na, also. Ich habe mir pflichtbewusst täglich The Move und Bradley Wiggins Show reingezogen.
Ah, The Move auch, lang.
Ne? Ah.
The Move auch, ja.
Ah, Bradley Wiggins Show gibt es auch noch, okay.
Ja.
Ich dachte, du meinst jetzt hier diese Vor-Nachher-Show auf GCN.
Bradley Wiggins Show gibt es auch noch. Und bei The Move muss man schon ganz ehrlich sagen, fast alles, was Johann Brunel vorhersagt, stimmt auch, trifft auch zu. Dann im Nachhinein. Ist schon immer noch ein Experte. The Move ist nicht mehr Lance Armstrong Podcast, sondern eigentlich Johann Brunel Podcast.
Aktuell höre ich nicht so viele Podcasts. Ist zu warm für Kopfhörer.
Boah, und wir haben das letzte Mal vergessen, Patrick Konrad nochmal so richtig hervorzuheben. Der hatte gerade gewonnen, als wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Und den Tag haben wir dann immer nicht notiert, sondern reden nochmal kurz. Aber mega geil. Also wirklich, mir ist erst im letzten Jahr bewusst geworden, wie gut Patrick Konrad eigentlich ist und wie viele Ergebnisse der schon gefahren hat. Und jetzt bei der Tour hat man einfach mal festgestellt, Tour de France Etappensieg, der hatte noch kein Rennen gewonnen bis dahin. Zweimal,
wirklich?
Zweimal Gesamtsiebter beim Giro zum Beispiel. Und ich glaube Tour de Suisse Zweiter oder gewonnen? Nee, kann ja nicht gewonnen sein.
Nicht.
Genau.
Nicht.
Und das war sein erster Sieg als Profi. Tour de France Etappensieg. Kann man schlechter machen auf jeden Fall. Das war geil. Also Respekt geht raus. Sehr gut gemacht.
Ja, überhaupt eigentlich eine gute Tour für Bora, ne? Ist leider Medienecho so ein bisschen untergegangen. Das war ja eher wieder mit anderen
Themen. Ja, wenn Wilco Keldermann noch ein Deutscher gewesen wäre, dann wäre es großartig gewesen hier in Deutschland, das Medienecho.
Ja.
Nee, gut gelaufen auf jeden Fall. Und ich denke, okay, Ben O'Connor natürlich auch irgendwie über eine 6,5, 8 Minuten Ausflucht auf dem vierten Platz gelandet. Wilco Keldermann, wirklich
ja.
Best of the rest, muss man sagen. Ja, der ist schon gut, natürlich. Und der hat es auch bestätigt.
Ja,
er war genauso schnell wie Wilco Keldermann.
Genau.
Der konnte ihm ja nichts mehr abnehmen. Trotzdem,
ich finde es mir ein bisschen schwierig, dann zu sagen.
Trotzdem ist er nicht.
Flucht. Aber gut, der ist halt am Anfang gestürzt.
Genau.
Ne? Dadurch hat er die Zahl verloren und hat eine Etappe gewonnen.
Ja.
Mega stark.
Definitiv,
also,
will ich gar nicht schmälern.
Also, der war schon besser als Wilco.
Aber Wilco ist die komplette Tour mit den anderen Favoriten mitgefahren. Und ja, also so quasi Vierter wäre auch noch drin gewesen. Dritter und Zweiter und Erster nicht. Ja, kann man sich, glaube ich, nicht beschweren im Hause Bora.
Nö.
Man will einen Toursieger stellen irgendwann.
Ja, und das versucht man mit aller Kraft gerade, was man hört. Und lesen darf an Gerüchten. Ja.
Es wird auf jeden Fall ein lustiger Wechsel, August.
Ja. Grand Tour-Sieger erstmal, ne?
Wann?
Reicht ja erstmal damit anfangen. Und ganz ehrlich, ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Also, klar, wenn man jetzt sieht, wie Pogacar die Tour dominiert hat, dann denkt man sich so, okay, wer kann ihn da irgendwas streitig machen in den nächsten Jahren? Aber ich bin mir sicher, da werden auch noch von jetzt den Nachwuchsklassen einige nachkommen, die ihm da schon in Kürze Paroli bieten könnten. Ansonsten muss auch nicht jede Tour so laufen wie dieses Jahr. Und ich halte es nicht für unrealistisch, dass jetzt da auch mal andere Teams nochmal zum Zuge kommen. Und wenn man den Gerüchten so glauben darf, die es ja gibt, um die ganzen Neuverpflichtungen vom Team Bora, dann kann man sich da, glaube ich, auch schon für nächstes Jahr vielleicht realistische Hoffnungen machen. Ne? Wie du schon sagst, ich glaube, es wird halt immer so ein bisschen untergehen, wenn es kein deutscher Fahrer ist in Deutschland leider. Und ja, die Medien haben halt immer wieder, irgendwie war wieder dieses Doping-Thema, dieser Verdacht gibt eigentlich überwiegend in der Presse.
Keine andere also, Presse, was ich so gelesen habe. Ne? Also
ja. Und deswegen ist da irgendwie so ein erfolgreiches Abschneiden vom Team schon fast ein bisschen untergegangen, was da also traurig ist.
Ja, ich verstehe einfach nicht, woher dieser Riesenbock da drauf herkommt. Das ist einfach
ja,
so,
ist
man
so
hat im deutschen Sportjournalismus so einen Riesenbock auf das Thema Doping im Radsport. Es gibt kein anderes eigentlich.
Ja, auch nicht so unrecht,
Radsport-Journalist,
muss man ja sagen. Ne? Ich glaube,
ganz ehrlich,
da wurde halt einfach auch ein Jahrzehnt
ja,
lang.
Ja, aber es ist halt auch 15 Jahre her so. Ne? Ist einfach jetzt.
Ja.
Ja gut, aber jetzt kann man jetzt einfach auch dann irgendwie neutral sagen, haben wir jetzt mit unserer Folge, als der Sebastian hier war, jetzt auch nicht gerade dafür gesorgt, um alle Vorurteile oder Vorwürfe aus der Welt zu schaffen, muss man auch sagen.
Ja, kann keiner. Kann
ja,
man nicht.
Ja, genau.
Kannst aber du halt auch nicht im Spitzensport so. Niemals.
Genau, es ist ja auch in Ordnung und ich finde es auch legitim, darüber zu reden und auch zu berichten, aber es wäre halt schön, wenn man die Sportarten, gerade wenn sie in dem Moment im Fokus stehen, war auch gerade eine Fußball-EM übrigens, da halt dann vielleicht auch Leistungen genauso gleichwertig irgendwie ja, bewertet und einordnet und nicht dem Radsport halt einfach, wenn man selber Dinge nicht fassen kann, eine Leistung selber nicht fassen kann, wo man selbst dazu nicht in der Lage ist zu sagen, das ist Doping. Ich sag nicht, dass es nicht
da
so
ist. Da habe ich übrigens gestern nochmal drüber nachgedacht, als ich so unter der Dusche stand. Dass ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen kann, so schnell Rad zu fahren oder überhaupt nur so gut Rad zu fahren, dass man so eine Tour einfach durchfährt.
Ja.
Und so geht es ja den meisten Leuten. Und ich habe das ja selber sogar schon mal erlebt und kann es jetzt trotzdem nicht mehr glauben. Ja. Also man kann sich wahrscheinlich einfach nicht vorstellen, wie gut man tatsächlich sein kann.
Ja, aber das ist.
Wenn man lange
und wenn man dann noch ein bisschen besser ist als die anderen, die gut sind, kann das nicht sein. Kann nicht sein.
Ja, guck mal. Aber Andi, der nimmt halt mal irgendwie einen Marathon. Also es ist halt, der deutsche Rekord liegt bei einer 2:07. Das ist nochmal irgendwie 7 Minuten langsamer, keine Ahnung, 6 Minuten langsamer als irgendwie der Weltrekord. Ja? Und das sind ja Welten, ja. Aber dieser Typ, der die 2:07 läuft, ist ja Wahnsinn. Wenn ich unter 3 Stunden laufe, denke ich, Alter, ich bin ein Held, weißt du? Und das ist aber dann nochmal quasi fast eine Stunde schneller laufen, das ist ja. Weißt du, das ist ja gar nicht greifbar. Wie willst du nochmal eine Stunde
Ja, da kommst du mit 10-12 Stunden Training pro Woche nicht
Nein,
hin.
Nein, aber weißt du, was ich sagen will? Das ist halt so, das ist halt, glaube ich, da manchmal auch für Leute einfacher, das zu fassen, zu sagen, das ist nicht möglich. Und Fußball wiederum ist dann so, das checkt halt keiner, dass die in der 90-Minuten-Spiel halt so viel am Sprinten sind, so viel Weg zurücklegen und alles immer im Sprint. Ne? Und dahinter fragt halt keiner, sagen, Doping bringt da ja nichts.
Nee, Quatsch,
das ist halt ein krasser Ausdauersport. Und das, was ich meine, so, man müsste da halt das genauso auch gleich beurteilen und irgendwie auch hinterfragen und auch genauso.
Ich meine, der hat halt die Historie nicht, die der Radsport nun mal hat.
Das sind immer so Bild-Zeitungs-Schlaganzeilen. Ob du auf mittlerweile Sportschau bist, auf eurosport.de bist, dann wird wieder das Motordoping rausgegraben. Dann wie
das
in Armstrongs
lässt Zeiten, auch nicht los, ne?
Dings. Nee, das ist das Spektakulärste von allem.
Oh ja, das mit der Geste Armstrong, die der Mohoric da gebracht hat. Ich weiß gar nicht, war der da schon auf der Welt, als Armstrong
ja,
die Tour
genau,
so gefahren
ja.
hat?
Das,
also der
das
Typ ist irgendwie
auch,
Anfang 20. Ja.
Der wollte einfach nur Hals Maul sagen. So. Hört ja. auf, mich zu durchsuchen.
Das hat er mit Sicherheit so gemeint wie Lance damals. Oder hat sich Lance zum Vorbild genommen. Ist so ein Schwachsinn. Das mit dem Motordoping, da komme ich immer noch nicht drüber, dass sich da die Deutschen noch so dran aufhalten. Ne? Und was da jetzt alles vermutet wird, so in den Narben, also hat sich immer jemand so eine Narbe angeguckt, wie soll da ein Motor reinkommen? Also das doch, und selbst wenn, also so, man muss ja nur in die Narbe reingucken und man hat, weißt du, du kannst es ja nicht verheimlichen letztendlich. Und es ist so ein Schwachsinn. Aber gut.
Aber gut. Der ist 3 Minuten schneller gefahren als die anderen. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Ja, meine Touraufzeichnung eigentlich schon völlig, ja, nicht ganz zu Ende. Vingegaard habe ich mir noch so ein bisschen, habe ich mich versucht, so ein bisschen reinzufühlen in diese Situation und konnte es mir nicht so richtig vorstellen, wie das bei Jumbo-Visma da so jetzt gehandhabt wurde. Der ist ja einfach so, wie es gelaufen ist, der Leader geworden. War ja nicht anders machbar, war auch super erfolgreich. Aber es kam nie so das Gefühl rüber, dass das Team ihn so wirklich pusht und alles dafür tut, dass er jetzt in der Gesamtwertung erfolgreich ist. B, aber auch nicht, dass er das irgendwie will.
Ja, aber gut, ist die Tour, ne? Man wusste jetzt auch nicht, wie er in der dritten Woche tatsächlich die Leistung halten kann oder nicht. Also es war jetzt eine völlig neue Situation, erstmalig. Und an der Tour wird auch gerade ja, in den Niederlanden jetzt so der Erfolg in einer Mannschaft gemessen. Und man hatte einfach sehr hohe Siegchancen eben auf einer Etappe. Und die musste man dann auch einfach gehen, auch wenn das jetzt vielleicht hieß, okay, der hat jetzt nicht die komplette Mannschaft hinter sich gehabt, sondern ja, den einen Tag tatsächlich nur einen Fahrer als Helfer an der Seite gelassen. Der Rest war dann halt im Rennen weiter vorne erstmal während der Etappe. Aber ich glaube, man musste halt irgendwo auch nochmal so einen Tageserfolg haben oder vielleicht dann auch zwei, um vielleicht auch der Erwartungshaltung in den Niederlanden so ein bisschen gerecht zu werden als Team.
Und ja, dann eigentlich ja,
hat es ja gut geklappt. Ja, ja. Und realistisch gesehen, also es hätte eh nur jetzt noch ein besseres Ergebnis rauskommen können, wenn Pogacar irgendwie eingebrochen wäre oder irgendwas passiert wäre. Ich glaube, das hat man dann schon realistisch beurteilt und ist dann eben verstärkt auf Etappensiege gegangen und hat halt ja auch nicht, hätte ja auch nicht viel machen können. Ne? Ich meine, Sepp Kuss hätte natürlich in den Bergen da noch richtig Unterstützung geben können. Das hat er ja auch gemacht, ne? Bis auf die eine Etappe.
Ja.
Und das Team war halt auch nur noch 5 Fahrer groß. Mhm. Das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Da haben auf jeden Fall noch welche gefehlt. Ansonsten, denke ich mal, wäre das auch anders rübergekommen. Also da wäre auf jeden Fall...
Ja, aber zum Beispiel jetzt so ein Team Ineos geht voll auf Carapaz. Da geht keiner auf Etappe.
Ja, die hatten halt auch eine andere Strategie. Ne? Also ich meine, das ist ja... Du weißt ja mit Carapaz, dass der eine Rundfahrt gewinnen kann. Und da kannst du offensiver rangehen. Wenn du mit der gleichen Strategie bei Jumbo-Visma rangehst, mit einem Fahrer, wo du es nicht weißt... Riskierst, glaube ich, am Ende des Tages mehr, als dass du wirklich gewinnst. Und ich finde aber auch, dass sie das gut gelöst haben mit.
Ja, safe.
Also ganz ehrlich, am Ende, wie Andi sagt, die wussten es nicht und die haben sich aber wenigstens die Etappensiege gesichert. Und
besser hätte es ja nicht laufen können, ja, außer du gewinnst und noch die Tour.
Und es war ein hoher Druck da, ne? Ja. Also es gab mir ja schon irgendwie so auch Anzeichen, dass der Sponsor, also Jumbo, nicht so richtig happy ist. Mhm. Oder so zumindest gerne mal was sehen würde. Und die mussten halt dann liefern und ich am Ende des Tages haben sie 4 Etappen gewonnen, 2. Gesamtwertung, also hätte beschissener laufen können.
Ja. Auf jeden Fall.
Und ich glaube auch, dass es dem Vingegaard so viel Druck genommen hat, dass er auf einmal dann doch nicht, also Support hatte, aber nicht so zu 1000% auf das gehen, sondern halt auch noch versuchen, Etappen zu gewinnen. Hat es vielleicht noch einfacher gemacht, in der Rolle irgendwie aufzugehen.
Ja, genau, war auch so ein bisschen die Ausrichtung meiner Frage, ob er das auch vielleicht selber gar nicht so wollte.
Ja, also ich weiß nicht, ob die da so mit ihm drüber gesprochen haben, aber ich denke mal, dass die ihn kennen, ne? Und die werden schon die Entscheidung für sich so gut. Also du triffst ja so eine Entscheidung, dass du sagst, du den einzigen Fahrer, den du bei ihm lässt auf einer Bergetappe, ist der am schlechtesten berghoch fährt. Schon sehr riskant. Also das machst du schon, denke ich mal, weil du weißt, was er für ein Fahrertyp ist und wie er mit Druck umgehen kann und wie er vielleicht auch auf sich selbst aufpasst. Ja? Also ich meine, er kam ja auch sehr gut alleine zurecht immer. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Also es gibt ja Rennfahrer, die brauchen ein Team. Er schien das keiner zu sein. Und man hatte immer die Option, jemanden nach hinten kommen zu lassen. Von daher war riskant. Aber ich finde, die haben es mega gut gelöst. Und wenn du überlegst, wenn Roglic stürzt, da ist eigentlich die Tour, kannst du sagen, desaströs schon zu Ende. Und dann retten die das so. Ja, Wout gewinnt 3 Etappen, also Berg, Zeitfahren und Sprint. Sepp Kuss noch eine Etappe und ein zweiter Gesamtwertung. Das ist schon, also viel besser geht es ja gar nicht, ja, mehr. Ja, ne?
Eben. Also Roglic wäre nicht besser gewesen. Irgendwie so völlig zufällig.
Ich glaube, Roglic wäre nicht besser gewesen. Also ich weiß nicht, ob er einen Pogacar hätte schlagen können.
Nö, der wäre vielleicht noch 2 Minuten näher dran gewesen.
Geil. Können wir nicht wissen.
Können wir nicht wissen.
Ja.
Ja, was habt ihr euch noch so gemerkt? Was ist euch von dieser Tour im Kopf geblieben?
Ich fand es erstaunlich, wie hart umkämpft die letzte Etappe war. Also gefühlt haben da versucht, doppelt so viele Fahrer am Ende vorne zu sein wie in den letzten Jahren. Also es war eine andere Zielankunft. Die Ziellinie war einfach weiter weg. Also beim Champs-Élysées gibt es ja immer diese S-Kurve kurz vor dem Ziel. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie lange es danach genau vorher war. Vielleicht so 350 Meter, jetzt waren es fast 600 Meter bis zum Ziel. Aber es war einfach so vorher, es waren so viele Fahrer da noch vorne mit dabei. Bis auf den letzten Kilometer, glaube ich, noch Geraint Thomas. Ich weiß nicht, wo der da jetzt hin wollte bei so einem Sprint. Die haben ja keinen Sprinter dabei. Es war einfach sehr chaotisch, eben durch die Anzahl der Leute, die einfach am Sprint noch teilnehmen wollten. Jetzt nicht nur eben für einen Sprinter das Rennen vorbereiten wollten, sondern einfach auch selber da irgendwie rumgewurstelt haben. Und ja, tatsächlich macht Lotto Jumbo-Visma genau das, was man hätte schon die ganze Tour versuchen müssen als Sprinter-Team. Eben nicht warten, bis Quickstep Mark Cavendish auf die letzten 200 Meter bringt, sondern selber versuchen, den Sprint für den eigenen Sprinter zu lancieren. Und ja, wir sind erfolgreich damit. Ist ja natürlich auch ein bisschen glücklich, dass Kevin sich da auf der linken Seite einbauen lässt oder eingebaut wird. Ich bin mir sicher, sonst wäre er auf jeden Fall vorbeigefahren. Und Jan Philipsen timet seinen Sprint auch nicht perfekt. Vielleicht da noch ein bisschen unerfahren als junger Fahrer. Und Wout von Aert gewinnt somit dann die Schlussetappe auf Champs-Élysées unglaublich. Verhindert als Belgier den absoluten Rekord von Mark Cavendish, von Eddy Merckx. Ja. Wieder so eine Geschichte, die nur der Radsport schreibt. Ne? Kann man sich nicht ausmalen.
Der fand das auch ziemlich gut.
Ich fand es wahrscheinlich ziemlich geil. Ne? eigentlich würde man jetzt auch denken, so ja, okay, dann kommt Kevin dich halt nächstes Jahr wieder. Ja. Aber auch das steht noch in den Sternen. Ich glaube.
Ja, die Körpersprache von Wout van Aert, als er da übers Ziel rollt, war auf jeden Fall beeindruckend. Er fand es ziemlich gut. Ich glaube mal, Cavendish war irgendwie okay, hat sich kurz aufgeregt, aber hat genug gewonnen. Und Jasper Philipsen fand es nicht so gut. Da gibt es ein ganz, was heißt lustig, das ist ein Foto, wo er heult mit dem sportlichen Leiter zusammen und die Leute hinten dran, die können es gar nicht glauben, dass er da jetzt gerade in Paris angekommen ist und weint.
Ja, der war halt so knapp, Champs-Élysées, der war wirklich nicht weit weg, ne? Das ist halt, dann kann ich schon verstehen.
Der war auch schneller in dem Moment, ne?
Er war irgendwie oft, wird er dies Jahr Zweiter.
Ja.
Er war ja ganz schön oft Zweiter.
Ja, klassisch. Besenwagen, Ausfahrt Rottweil genommen und jetzt bei Jonas Koch auf den Hof gefahren und wie ich schon gesagt habe eben, hatte ich so ein bisschen spontan gehofft, dass wir dich früher reinkriegen. Unglücklicherweise nämlich erste Woche Tour de France ausgeschieden. Aber jetzt dann doch direkt nach der Tour hier und wir können dich gleich nach deinen Erfahrungen befragen. Herzlich willkommen, Jonas.
Ja, hallo an alle.
Und grüß dich. In der kleinen Recherche auch echt, glaube ich, ein interessanter Weg dahin, wo du jetzt bist. Interessant wirst du vielleicht noch anders betiteln, aber echt ein krasser Weg in die World Tour von Jonas Koch. Erstmal Interessensfrage. Erste Woche Tour de France, hast du einen Besenwagen gesehen von innen oder was ein Did Not Start oder was ist passiert?
Ja, ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen, muss ich sagen, aber dann am Ruhetag hat es mich aufgestellt und ich bin leider krank geworden und hatte echt einen Magen-Darm-Infekt, lag mit Fieber im Bett und konnte den ganzen Tag nichts essen. Und ja, dann war es schneller vorbei, wie ich gucken konnte.
Bist du nochmal gestartet oder war es schon sinnlos?
Nee, der Arzt hat dann auch am Morgen vor der Etappe gesagt, ja, macht keinen Sinn. Fahr heim, ruh dich aus und ja, werd wieder gesund.
Schade, kein Besenwagen.
Aber die wievielte Tour war das für dich? Die zweite oder dritte, oder?
Genau, die zweite. Also letztes Jahr habe ich meine erste Tour gefahren und jetzt die zweite. Also kenne ich es quasi nur unter Corona-Bedingungen.
Ja gut, aber dieses Jahr schien es ja zumindest schon wieder ein bisschen normal zu sein von den ZuschauerInnen, oder? Also sah zumindest so aus.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat man schon gemerkt, dass deutlich viel mehr los war an der Strecke.
Ja. Kennt dich ja vielleicht noch nicht jeder und wir können ja mal so in kleinen Schritten zurückgehen, denn ein absolutes Ausrufezeichen in meiner Wahrnehmung gab es vor kurzem in Stuttgart, wo ich ja am Streckenrand stand und Andi auch und Paul dir hinterhergefahren ist und du quasi der Einzige warst, der Einzige stimmt gar nicht, aber der am nächsten dran war an Max Schachmann in einem extrem harten Rennen bei der Deutschen Meisterschaft, was dann, manchmal ist es ja so, okay, Meisterschaften, es sind nicht so viele Profis am Start, aber das Rennen war von Anfang an super schnell und von Bora extrem hart gemacht und du wirst da Zweiter vor deinem Teamkollegen. Und ich stand da und dachte mir so, Junge, das war stabil. Also da hat man auch eine Weile lang gedacht, so, ob das Bora jetzt tatsächlich hier im Sack hat, frage ich mich noch. War dann zwar doch so, aber erzähl, top Form eigentlich, oder? Dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, dass Stuttgart für mich schon ein Ziel war, also wo ich darauf hingearbeitet habe und wo ich auch gesagt habe, da will ich topfit sein, weil ich meine, es war von Anfang an klar, dass ich gute Karten habe, die Tour zu fahren. Und das ist ja kurz vor der Tour gewesen und nicht weit weg von zu Hause. Und ja, da war ich schon ziemlich heiß drauf auf das Rennen, muss ich sagen. Aber klar, ich meine, man bereitet sich vor und man hofft natürlich dann auch in Topform am Start zu sein. Und wenn es dann klappt, ist natürlich umso besser.
Ich habe da ehrlich gesagt deinen Kollegen, die da die Verpflegung für dich gemacht haben, schon viel Spaß gewünscht bei der Siegerfeier. Weil ich dachte mir so, na, der sieht irgendwie gerade ein bisschen besser aus. Und dann hat da irgendwie der Schachmann doch nochmal einen ausgepackt am Schluss. Aber ich habe doch echt so zu denen gesagt, ja, viel Spaß dann noch bei der Feier heute. Die hatten ja auch schon die eine oder andere Flasche Rothaus da am Straßenrand getrunken.
Ja.
Super, super starkes Rennen auf jeden Fall auch nochmal von meiner Seite aus. Also
ja,
das war schon
beeindruckend.
Wie war es für dich? Hast du irgendwann gedacht, du kannst den schlagen? Kannst die Boras abhängen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich noch echt gut gefühlt, aber wo er dann, hat er gleich unten rein attackiert, da konnte ich echt noch gut mitgehen. Und oben raus, dann das letzte steile Stück, da hat er nochmal so krass aufgezogen. Und dann bin ich irgendwann explodiert, leider. Wo es dann rechts wegging. Aber ja.
Ja, ja gut, aber trotzdem mega stark. Also ich meine, Maximilian Schachmann ist jetzt irgendwie auch für Olympia Mitfavorit. Paris-Nizza jetzt zum zweiten Mal gewonnen. Also als ich das Ergebnis im Nachhinein gesehen habe mit dir und dann auch Videos davon und auch von Georg, da ist schon okay, das ist halt echt... Also, sah irgendwie so aus, wenn du auch nochmal einen Schritt gemacht hast, so vom Leistungsvermögen. Weil jetzt so mit dem Schachmann da so mitzufahren in der Olympia-Vorbereitung ist schon, also ich weiß nicht, wie deine Wattwerte waren, aber rein von der Leistung an dem Tag war das schon sehr gut, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass ich, dass es für mich auch gut war zu sehen, dass ich mich nochmal entwickelt habe und dass es sich lohnt, dran zu bleiben.
Ja, ich hätte jetzt eigentlich nämlich auch gedacht, Leistungszenit wäre am 17. August 2019 gewesen, als du den Strava-Com beim Kandel geholt hast. Aber es geht noch besser.
Ja. Nee, ich habe es aber schon davor gemerkt, also bei den Rennen, dass ich echt gut drauf war. Ich meine, ich war dann eher in der Helferrolle oft und konnte es dann leider nicht in ein Ergebnis ummünzen. Und das war dann gut, dass es bei der Deutschen dann geklappt hat, dass ich dann ein Ergebnis holen konnte.
Jonas, du bist jetzt 28, kommst ursprünglich mal aus Schwäbisch Hall, wohnst jetzt in Rottweil, fährst zurzeit bei Intermarché Vanty-Gobert, der Mannschaft mit einer jahrelangen Tradition der schönsten Trikots und Fahrräder im Feld. Und wie ich schon angedeutet habe, war der Weg dahin und in die World Tour eben nicht ganz so geradlinig wie bei vielen anderen Gästen. Es ist nicht bei jedem so geradlinig gewesen, der bei uns war, aber bei dir habe ich mir gedacht, oha, das ist ein lustiges Auf und Ab hier. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen und wir grätschen dann hier und da mal so ein bisschen rein. Erstmal habe ich mit Freude festgestellt, dass du auch schon mal bei LKT gefahren bist. Und da war aber Paul wahrscheinlich gerade nicht da, oder?
Nee, das ist schon ewig her.
Da ist Paul noch Profi gewesen.
Genau. Ja, LKD.
Damals gab es doch so eine, du bist ja Schwabe, oder? Ist das, oder ich,
genau.
Ja. Da gab es schon so eine Schwabenfraktion im Männer bei LKT.
Oder? Karl Soballa hat mich da ein bisschen hingebracht, weil der hat sich echt entschieden, dann von hier unten hochzuziehen und das komplette Programm mit durchzuziehen. Und dann hat er so ein bisschen den Kontakt hergestellt mit LKT. Und ich durfte aber zum Glück zu Hause wohnen bleiben.
Ja, im Schwarzwald ist schon ein bisschen schöner. Ist noch Schwarzwald, oder? Ja, klar.
Ja, ist so zwischen Schwarzwald und Schwäbische Alb.
Okay.
Ja.
Jo, so Nachwuchsklassen beziehungsweise U23, dann du hast ein paar Nachwuchswertungen bei UCI-Rundfahrten gewonnen, 2013, 2014 war das, 2015 gewinnst du dann eine Etappe bei der Avenir, was ja immer schon mal, und die Punktewertung, was immer schon mal ein ganz guter Fingerzeig ist. In dem Jahr fährst du bei Radnet Rose und ich gucke ja immer so ein bisschen nach Teamkollegen dann in den Jahren, in denen Sachen passieren, und da ist zum Beispiel ein Pascal Ackermann mit dir gefahren, ein Marco Mattis und noch so ein paar Bahn-Diamanten, Dominik Weinstein, Maxi Bayer, die man kennt. Also war schon ein Team, wo man sagen kann, da waren ein paar Hochkaräter drin. Und dann geht's, und jetzt kannst du bestimmt so ein bisschen ausführen. Ich weiß nicht, ob das dann über die Nachwuchswertung 2014 bei der Malopolska oder was passiert ist, aber dann geht es zum ersten Mal nach Polen in KT-Team 2016. Wie kam das zustande?
Ja gut, also erstmal muss man ja sagen, mit LKT sind wir brutal viele Rennen in Polen gefahren. Und da gab es Werwa Active Jet schon als Conti-Team und die haben halt da schon immer groß aufgefahren mit Bus und so weiter. Und dann hat man halt Gerüchte gehört, dass die auch vielleicht Peak Pro Conti machen wollen. Und und dann hat mich der Scout von denen auf Facebook damals angeschrieben und dann habe ich die Lavinia-Etappe gewonnen, die Punktewertung, und dann ging es eigentlich relativ fix. Muss man sagen, mit denen.
Genau. Der polnische Scout von Werwa Jet, das stelle ich mir gut vor.
Gut, ich meine, ich hatte keine andere Alternative, klar. Das muss man halt auch dazu sagen.
Also da ist keine, selbst nach dem Lavinier-Etappensieg und Punkte-Trikot gab es keine anderen Angebote oder irgendwie auch, na gut, gab es ja nicht, sonst wäre es nicht da gelandet, aber das ist ja auch krass, ne?
Das machen auch nur die richtig guten Fahrer, da eine Etappe und die Punktewertung gewinnen.
Du hast ja auch mal gewonnen, oder? Dort.
Ja.
Deswegen hat er das gesagt.
Wahrscheinlich.
Sonst hätte er es jetzt auch nicht erwähnt.
Hat Dege nochmal da die Punktewertung gewonnen, oder warst du dann der Deutsche nach mir?
Ja, Dege war doch schon raus da.
Dege ist älter wie ich.
Ja, aber der hat dazwischen vielleicht nochmal. Also ich habe ja 2009 die Punktewertung gewonnen. Danach gab es da nochmal.
Ach so, stimmt. Ja, Deke hat es auf jeden Fall mal gewonnen.
Glaube ich. Ja. Okay, gut, dann bist du da gelandet. Ja.
Wie war es da?
Ja, ich meine, es war auf jeden Fall erstmal ein bisschen ein Kulturschock so. Also,
ich finde noch mal kurz zwischengehakt. Ich frage jetzt immer so ein bisschen nach, weil ich das, du bist, also zu dem Zeitpunkt bist du ja ein deutscher Nachwuchsfahrer, der wirklich gut ist. Wahrscheinlich mit dem selbstformulierten Ziel auch, ich will Profi werden.
Genau, ja. Ja.
Und dann ist die nächste Station eben, die sich dir anbietet, Werber Active Jet in Polen, und wie geht's weiter?
Genau, ja, ich meine, ich war im letzten Jahr 23 und wusste so oder hatte so das Gefühl, ich muss den Sprung jetzt schaffen, sonst wird's nichts mehr. Und dann war das die einzigste Alternative. Und dann habe ich gesagt, okay, ich unterschreibe den Zweijahresvertrag und probiere es auf jeden Fall. Und ja, versuche mich halt dann auch über die Rennen weiterzuentwickeln und größere Rennen zu fahren und dann den Sprung von dort zu schaffen.
Was erstmal nicht funktioniert hat. Denn 2017, genau, obwohl du Vierter bei Tour de Fjords auch wirst in dem Jahr 2016, musst du erstmal wieder in der Nationalmannschaft anfangen, die als Sicherheitsreißleine da noch zur Verfügung steht.
Genau, ja, weil das Team leider pleite gegangen ist nach einem Jahr. Ich hatte ja einen Zweijahresvertrag, aber nach einem Jahr war das Team pleite. Und es hieß halt lang, ja, es geht weiter. Und dann war es aber leider vorbei. Und ich stand ein bisschen auf der Straße.
Ja, so. Nationalmannschaft war ja auf jeden Fall schon mal dann noch eine Möglichkeit, nochmal Neunter bei Trofeo Palma zu werden im Frühjahr. Sich genau. Nochmal gezeigt, ja. Und ich weiß nicht, hast du dann zu der Zeit, hast du jemanden gehabt, hast du einen Manager gehabt, der sich da gekümmert hat, oder war das dann alles noch irgendwie Privatinitiative, denn im März gibt es dann wieder einen Vertrag?
Ja gut, der Teamchef von ActiveJet hat halt gesehen, wie ich bei der Tour de Fjords gefahren bin, und dem tat es halt mega leid, und der hat halt gesagt, ja, du musst unbedingt am Ball bleiben, weitermachen, und er kannte gut den Teamchef von CCC und hat halt dann gesagt, okay, er versucht einen Kontakt herzustellen und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass ich dann bei CCC fahren kann. Und dann hieß es auch im Januar, okay, das klappt mit CCC. Aber dann hing ich halt trotzdem noch in der Luft, weil der Vertrag war halt dann quasi erst Mitte, Ende Februar da.
Okay.
Typisches.
Ja, aber das ist ja schon mal krass, dass sich der Teamchef da nochmal so eingesetzt hat. Ne? Das passiert jetzt auch nicht
alle. Ja, auf jeden Fall. Und das weiß ich auch echt zu schätzen, muss ich sagen.
Sprichst du ein bisschen polnisch?
Also ich habe es versucht, mal 2-3 Monate ein bisschen zu lernen, aber mehr. Ich glaube nicht mehr wie ihr jetzt. Ich verstehe manche Sachen, aber wirklich sprechen kann ich es echt nicht.
Gut, irgendwann wird das Team auch so international wahrscheinlich, da war dann sowieso mehr Englisch.
Man muss dazu sagen, wir reden jetzt erstmal noch nicht von dem World Tour Team CCC, was den meisten ein Begriff sein wird, sondern wir sind hier noch bei PKT, glaube ich, ne? In dem Jahr.
Genau,
Genau, CCC ist nämlich eine Mannschaft, die es einfach schon so gut wie immer in Polen gibt, und ich habe dann 2018 nach Teamkollegen von dir geschaut und fand es schade, dass da wieder Rebellin da nicht gefahren ist, weil ich glaube, der ist da auch mal gefahren, ne?
Ja, der war ziemlich lang genau. Sogar bei CCC.
Und, ja.
Aber der ist, glaube ich, genau in dem Jahr, wo ich gekommen bin, ist er raus.
Schade.
Ja.
Es haben sehr viele Radfahrer das Vergnügen gehabt, mit David Rebellin im Team zu fahren, irgendwann mal. Felix Großschattner tatsächlich da bei CCC gefahren. Wusste ich auch vorher noch nicht, dass der da mal war.
Ja, da waren wir tatsächlich ein Jahr Teamkollegen. Aber ich glaube, wir sind kein einziges Rennen zusammengefahren in dem Jahr.
Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Und Marcin Białoblocki, einer meiner Lieblingsfahrer. Hast du von dem noch eine Erinnerung? Marcin Białoblocki, glaube ich, irgendwie mal Vierter bei der Zeitfahr-Weltmeisterschaft geworden oder so. Und ich habe...
Wie nennst du ihn?
Marcin Białoblocki heißt er, glaube ich.
Nee, ich glaube, da ist... Also ich bin mit denen ja auch Radrennen gefahren in UK. also ich würde ihn anders aussprechen, ich kriege es jetzt auch gerade nicht richtig hin.
Ich habe da definitiv kein Patent drauf auf diesen Namen, aber habe ich auch, wo du jetzt UK sagst, habe ich nämlich so die Anekdote im Kopf, dass der da irgendwie noch auf dem Bau gearbeitet hat in UK.
Ja, genau.
Und nebenher so ein bisschen Radrennen gefahren ist und eben mal Vierter bei der WM im Zeitfahren war auch und da, glaube ich, so ein Fuchs war.
Nee, es war auf jeden Fall ein super cooler Typ, also muss man echt sagen, der hat sich so krass fokussiert aufs Zeitfahren und war auch so menschlich echt ein netter Teamkollege, muss man echt sagen.
Ja, dann beschreib selber noch so ein bisschen die Zeit, wie lief's da so? Ein paar Ergebnisse waren auf jeden Fall da, 8. Tour of Norway, 9. bei Ride London geworden und hast dich wohlgefühlt da, wie lief das Jahr bei CCC?
Ja, am Anfang war es ein bisschen zäh für mich, weil ich halt zu spät dann auch ins Team gekommen bin. Also ich bin ja dann erst im März und dann war ja auch lange nicht klar, ob es jetzt überhaupt weitergeht und wie es weitergeht. Und dann war die Form natürlich auch nicht die beste dann im März. Und dann bin ich gleich viele, viele Rennen gefahren und habe mich dann eigentlich immer besser ins Team eingefunden und auch die Leute dann besser kennengelernt. Und dann gegen Ende des Jahres habe ich mich dann eigentlich echt auch wohl gefühlt dort, muss ich sagen.
Und dann klappt es wieder nicht so richtig. Nämlich CCC geht irgendwie als Sponsor zu BMC, übernimmt das Team und wird World Tour oder schafft, dass BMC World Tour bleibt mit den Fahrern, die da schon unter Vertrag sind. Aber erstmal klappt es nicht für dich. Und dann irgendwie doch.
Ja, das war auch gegen Mitte, Ende des Jahres, wo dann klar war, dass CCC in die World Tour geht und mit BMC fusioniert. Ich glaube, die haben das ja bei der Tour damals bekannt gegeben. Und dann war es halt ein brutal langes Hin und Her und ich habe mit meinem Teamchef telefoniert, halt von ProKT CCC mit Piotr Wadecki. Und dann hieß es halt immer, ja, maybe yes, maybe no, we don't know. Und war halt immer ein langes Hin und Her und er hat halt mir schon ein bisschen das Gefühl gegeben, dass er es wirklich versucht, mich mitzunehmen. Aber die Priorität lag natürlich dann auch erstmal auf den polnischen Fahrern vom PKT-Team. Und dann hing ich wieder ein bisschen in der Luft und dann hat er mir aber eine Absage gegeben. Ich glaube, beim Münsterland-Giro hat er mich angerufen und gesagt, ja, tut mir mega leid, aber wir können dich leider nicht mitnehmen. Ja, und dann habe ich ja
Beratnet unterschrieben. Wir sind im Oktober Münsterland Giro 2018, ne?
Genau, ja. Genau.
Ja, jetzt Radnet geht's und weiter.
Genau. Und war für mich dann okay. Ziemlich deprimierend, aber ich wollte es irgendwie noch nicht aufgeben. Also ich wollte auf jeden Fall noch weitermachen. Und dann hat sich die Möglichkeit mit Radnet ergeben, wo ich dann auch echt froh war. Und war dann ja auch mit denen noch im Trainingslager. Und im Trainingslager habe ich dann einen Anruf bekommen. Ja, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Und wurde dann wieder ein bisschen heiß gemacht so. Und dann kurz vor Weihnachten habe ich dann den Anruf bekommen. Okay, hey Jonas, du kannst doch in die World Tour kommen. So, wir geben dir einen Vertrag.
Also das war ja doch noch in dem Jahr. Ich dachte, das wäre irgendwie erst dann 2019 passiert, aber okay. Aber ist auch
ja, das war so um die Jahreswende ungefähr so. Ja.
Aber diese Geschichte beschreibt den Radsport einfach so gut.
Ja, also für die Leute unten in der Nahrungskette halt zum
Teil. Genau, richtig. Ja. Für die. Ja.
Aber ich hatte halt nie die super krassen Ergebnisse. Ich bin schon ein paar Mal gezeigt, dass ich jetzt nicht ganz schlecht bin, aber so halt wirklich richtig auf mich aufmerksam, das habe ich halt irgendwie nie geschafft und aus dem PKT-Team raus dann zu kommen, war, ist habe ich den Eindruck gehabt, halt auch nicht so einfach gewesen dann.
Ja, und hast du dann quasi das alles selbst gemacht mit den Verträgen oder wie lief das dann? Also ich meine, du scheinst ja immer im direkten Kontakt mit den Teammanagern gewesen zu sein.
Ja, genau, den Großteil habe ich dann eigentlich immer selber gemacht. Aber es ging ja dann auch nicht um Millionen.
Ja, okay, genau. Da ist dann so, nimmst du oder nimmst nicht, ne?
Ja, 2019 aber dann geschafft, World Tour Vertrag. Und Jonas ist in der großen, weiten Welt angekommen. Und ab da dann auch Teamkollege mit Georg Zimmermann, ne?
Nee, Georg hat dann ein Jahr später unterschrieben. Genau.
Alright, ein Jahr noch ohne ihn.
Aber dann wurde ja quasi aus dem ja, relativ kleinen PKT-Team auf einmal so ein riesen Apparat. Ich denke, das war nochmal ein großer Schritt dann. Ne? Also die ihr habt BMC, das ehemalige Team BMC wurde ja quasi dann aufgekauft von eurem Team, also von der Betreibergesellschaft. Oder ist CCC als Sponsor da eingestiegen? Was mit dem alten Team passiert?
CCC ist tatsächlich als Sponsor dann zu BMC quasi. Also Ochowitz war immer noch der Teamchef.
Ah, okay, okay.
Genau, aber es sind halt viele vom Pro-KT-Team quasi dann mitgekommen zu CCC. Also gerade der Teamchef vom PKT-Team war da noch mit dabei und auch viel Stuff ist mitgekommen. Genau.
Aber du hast bestimmt noch ein paar Geschichten aus dem Jahr, weil das war ja von außen auch schon chaotisch, wo der CCC-Firmenchef dann irgendwelche Entscheidungen übernehmen wollte oder was, habe ich da irgendwie im Kopf. Und es hat nicht so richtig funktioniert, ne? Dann waren die Ergebnisse irgendwie nicht so richtig da, wie die sich vorgestellt wurden. Und man hat ja auch, glaube ich, nach einem Jahr auch das Sponsorship schon wieder beendet.
Nee.
Nach zwei?
Das wurde während Corona.
Das war ja dann während Corona, was für CCC, glaube ich, als Sponsor. Also ich glaube, das war der Sponsor im Radsport, den es tatsächlich am meisten getroffen hat. Also die verkaufen Schuhe, ne? Zum größten Teil, glaube ich.
In Läden.
Also so immer in so Läden, ja, vor allem nichts online.
Mhm. Ja.
Und die waren halt von heute auf morgen zu und ich weiß nicht, also das ist riesengroß. Ne? Die haben ja auch keine Ahnung wie viel, 10.000 Angestellte.
Die sind auch in Deutschland groß.
Ja, also die Konstellation mit einer Pandemie und einem Lockdown war da auf jeden Fall der Dolchstoß, ne? Quasi für das Team. Oder erstmal für den Sponsor und dann ziemlich schnell auch, habt ihr, glaube ich, auch Gehaltskürzungen hinnehmen müssen und
genau, ja. Also das war dann in der Corona-Zeit schon heftig, aber ich muss sagen, das erste Jahr, wo ich dort war, war ja noch kein Corona und das war eigentlich echt ein super Jahr, muss ich sagen. Also es hat auch meiner Meinung nach teamintern gut funktioniert.
Ja, es ist halt immer schwierig, wenn du so viele Stars im Team hast, ne? Da sind die Erwartungen halt auch andere, als wenn du einfach nur ein normales Virtual-Team hast. Ihr hattet ja irgendwie Craig van Avermaet, ein paar andere Hochkaräter noch und so und da erwartet man halt dann direkt auch ganz große Dinge und macht es dann wahrscheinlich auch für Fahrer wie dich schwierig, irgendwie selbst mal auf Ergebnis zu fahren, weil ja eigentlich immer, man ist immer Helfer, ne? Auch wenn man vielleicht mal besser drauf ist.
Ja, gerade halt am Anfang, ich meine, ich bin dann auch vom PKT-Team hochgekommen und da musste man sich dann schon logischerweise ein bisschen hocharbeiten, aber trotzdem hat es dann auch die ein oder andere Chance gegeben. Also ich hätte mir das eigentlich schwerer vorgestellt, aber dass man mal eine Chance bekommt, aber zu Dauphiné habe ich dann schon mal eine Chance bekommen und dann Österreich-Rundfahrt, Vuelta, da gab es dann echt schon viele Möglichkeiten, wo ich dann auch sagen könnte, okay, heute probiere ich es mal.
Ja. Und wir hatten es ja gerade schon angesprochen, letztes Jahr dann während Corona hat der CCC dann irgendwann gesagt, dass sie aussteigen. Habt ihr eigentlich irgendwann wieder euer volles Gehalt bekommen oder war das ganze Jahr durch, also ich glaube seit März oder April, dass ihr dann einfach einen Cut hinnehmen musstet?
Ja, also erstmal hing man da ein bisschen in der Luft und wusste nicht, wie es weitergeht, weil der Sponsor schon, also CCC, ziemlich hart getroffen wurde von Corona und dann hat man sich intern dann, also mit allen Fahrern geeinigt, mit dem Management dann, dass wir die Saison noch fertig fahren können. Genau.
Okay. Und da hast du deine erste Tour dann fahren dürfen?
Genau, ja. Das war dann meine, also es war, ich war im erweiterten Kader, also das haben sie mir dann schon im Frühjahrstrainingslager gesagt, dass ich gute Karten habe für die Tour, aber so wirklich dran glauben,
warst du da überrascht?
Ich dann erst, wo ich auf. Ja, schon, muss ich sagen. Also die haben auch dann am Anfang jeden Fahrer gefragt, so welche Rennen wollt ihr fahren? Und da hatte ich Tour gar nicht drauf. Und dann hat man halt das Gespräch mit den sportlichen Leitern gehabt im ersten Trainingslager. Und dann haben sie gefragt, warum schreibst du Tour nicht drauf? Und dann habe ich halt gedacht, ja, viele große Fahrer im Team, ist eigentlich unrealistisch, aber dann haben sie mich mit draufgenommen und dann am Ende bin ich gefahren.
Aber als,
das war dann schon ein Highlight, muss ich sagen.
Als was für Fahrertypen würdest du dich denn einschätzen? Also was denkst du, war der Grund, dass du dann mitfahren durftest? Einfach, dass das Team so früh gesagt hat, okay, wir nehmen dich mit in so einem Team voller Stars.
Ich denke, ausschlaggebend war die Vuelta, weil ich da oft in der Spitzengruppe dann auch war und zweimal sind wir auch durchgekommen. Und dann konnte ich auch ein Ergebnis holen und habe halt auch bin ein bisschen offensiver gefahren und dann halt auch um zu helfen für Trentin im Sprint. Das war so ein bisschen das Ziel, quasi mal in die Fluchtgruppen zu gehen und Matteo Trentin dann im Sprint, in der Sprintvorbereitung helfen.
Wie hast du das Upgrade vom Level wahrgenommen, so von den PKT-Rennen oder von den Rennen, die du vorher gefahren bist, dann zu deinen auch ersten Grand Tours?
Also ich muss sagen, dass der Übergang für mich eigentlich relativ gut verlief, weil ich ja auch schon ein paar PKT-Jahre in den beiden hatte und wir auch mit CCC relativ viel Rennen gefahren sind immer. Und ich es eigentlich dann gut verkraftet habe, muss ich sagen. Aber klar, ich meine, so eine Grand Tour dann, das war dann, war der Speed schon nochmal ein anderer. Aber ich hatte dann auch das Glück, dass ich bei der Vuelta wirklich in richtig guter Form war und nie wirklich Stress hatte.
So, und jetzt bist du in Frankreich gelandet. Ich habe keinen besseren Übergang. Falls jemand einen
hat. Belgien, oder?
Es ist Belgien.
Echt? Belgien. Dadurch, dass das so französisch ist, dachte ich immer, das wäre ein französisches Team tatsächlich.
Ja, du hast auch einen französisch sprechenden Teil in Belgien, Basti, falls du noch nicht wusstest.
Ich bin nicht so bewandert international.
Das ist ein wallonisches Team. genau, jetzt bist du seit diesem Jahr bei Intermarché. Wie Basti eingangs schon gesagt hat, Preis für das schönste Trikot und schönste Fahrrad im ganzen Feld. Du musst jetzt nicht äußern, wenn du nicht willst.
Fährst du, ich würde aber gerne eine Frage da stellen, fährst du im Training, welche Farbe hat da dein Lenkerband?
Schwarz.
Okay.
Ja.
Was fahrt ihr im Rennen?
Aber es wurde vom Teammechaniker so montiert.
Okay.
Im ja. Rennen fahrt ihr was?
Gelb,
ja. Ja, okay. So neongelb, ja. Oder?
Genau, ja.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, die schlimmsten Jahre hast du auch schon verpasst. So. Ich kann mich noch ans Neon-Orange erinnern. Das war, glaube ich, das härteste.
Aber da würde mich echt mal so ein Blick interessieren in das Team. Also wie, ich kenne nur den Hilary van der Schuhe, oder wie auch immer er heißt, richtig ausgesprochen, als diesen alten Belgier, so mehr Oldschool geht gar nicht. Und ich weiß gar nicht, wer der Teammanager ist, um ehrlich zu sein, aber ich kenne nur ihn. Und ich kenne auch keinen anderen sportlichen Leiter außer ihn. Weil irgendwie gefühlt gibt es für mich nur den. Aber wie ist das da von der Struktur her so? Also wie nimmst du das Team wahr im Vergleich zu CCC? Und vor allen Dingen, mir fällt es immer noch schwer, euch als World Tour Team zu sehen oder als World Team. Immer wenn ich euch sehe, denke ich, krass, haben es wieder die Pro Conti Teams in die Spitzengruppe geschafft. Aber ihr seid ja auch im World Team mittlerweile.
Ja, also die Struktur wir hatten ja bei CCC dann in der World Tour noch die Struktur von BMC und die war natürlich wirklich, also richtig krass, fand ich so, was die ganze Orga anging und so, da war alles komplett optimiert. Die waren ja auch schon lange im Geschäft und das merkt man natürlich schon, wenn jetzt ein Team dann vom PKT dann hochgeht in die World Tour, merkt man schon einen Unterschied auf jeden Fall. Und wir haben ja auch gar nicht das Budget, was wir jetzt bei CCC haben. Und da merkt man dann schon den einen oder anderen Unterschied. Aber ich finde so sportlich, wir haben ein gutes Rad mit dem Cube.
Ja, auf jeden Fall.
Da bin ich echt super, super, super happy. Und das ist auch für mich so die Hauptsache. Wir fahren alle großen Rennen.
Und, ihr habt doch eine richtig erfolgreiche Saison. Also Giro d'Italia erstmal richtig geil gewesen schon. Das ist ja am Anfang.
Ja. Ja, die Klassiker waren ein bisschen schwer für uns so, weil als belgisches Team ist es natürlich nochmal dann das Augenmerk natürlich schon nochmal mehr auf die belgischen Rennen. Und da haben wir es jetzt nicht wirklich geschafft, uns richtig mal vorne zu zeigen und ein gutes Ergebnis zu holen. Aber ja, dann mit Etappensieg von Taco. Ich bin auch oft Zimmerkollege gewesen mit ihm bei den Klassikern und das war natürlich dann echt überragend. Es hat mich auch mega gefreut für ihn,
aber,
dass er das ja so abgerissen hat.
Aber merkst du im Kulturellen, also merkst du, dass das Team ein wallonisches Team ist und kein, in Anführungsstrichen, normales belgisches Team? Ich weiß, du warst in keinem normalen belgischen Team vorher, bist ja nicht bei Deconinck gefahren, aber so merkt man das irgendwie?
Ja gut, also der Teamchef ist auch Wallone und spricht auch Französisch hauptsächlich. Aber ja, wir haben mit Eike Wispeck dann noch einen Head of Performance ja dazu bekommen dieses Jahr, der so ein bisschen sich um das ganze Sportliche kümmert und auch viel mit Nominierung und so ein bisschen den Weg vorgibt fürs Team. Und der macht echt einen super Job, muss ich sagen, dort. Ja. Und ist ja mein erstes Jahr, so ich kann es davor in PKC-Zeiten gar nicht beurteilen, ja, wie es dort war.
Ja. Und du hast einen Jahresvertrag jetzt aber nur gehabt?
Genau, ja. Ich habe dann, wo CCC dann quasi pleite ging, habe ich dann einen Jahresvertrag bei Intermarché. Ich hatte ja eigentlich noch einen Vertrag bei CCC, aber der war ja dann mal wieder nicht gültig.
Und bleibst du oder treibst dich woanders hin? Oder bist du noch auf der Suche?
Ich glaube, diesmal wird es leichter.
Ja, das ja, es laufen auf jeden Fall Gespräche und es sieht nicht schlecht aus, aber jetzt so final kann ich da noch nichts dazu sagen. Leider.
Okay. Aber Gerüchte, Küche hörst du ja auch.
Ja, schon, höre ich auch. Ja.
Okay, also gut. Wär ja schön, wenn die Gerüchte stimmen. Würde mich freuen. Genau. Ich würde gerne weiter rumbohren, aber macht ja nichts,
wir wissen ja eh nichts. Bringt nichts, wir wissen es ja alle.
Darf man ja auch noch nicht.
Darf man ja auch noch nicht. Nee, ich kann verboten. Echt noch nichts
dazu sagen. Wir dürfen fragen, aber er darf nichts sagen.
Ja. Ist doch noch schlimmer, als die Socken zu hoch zu tragen, wenn du das jetzt ausbreitest.
Aber mal jetzt so eine Frage, auch wegen Olympia dieses Jahr, stand es eigentlich irgendwie für dich zur Debatte oder warst du irgendwie auf dem Zettel für den BDR?
Ja, auf der Longlist war ich drauf, ja. Aber so, ich meine, ich habe den Kurs ja auch gesehen und ich kenne ja die deutschen Fahrer auch und die Hoffnung war jetzt nicht super groß, dass ich am Start stehen werde.
Ja.
Aber es ist natürlich ein Traum, bei Olympia am Start zu stehen, keine Frage, aber ich habe es dann auch ein bisschen realistisch gesehen. Ja. Aber ist ja dann am Ende noch ein bisschen knapp geworden.
Ja, genau. Aber war die Deutsche für dich jetzt im Nachhinein ein wichtiges Rennen? Auch in der Wahrnehmung vielleicht von anderen Teams, deutschen Teams eventuell oder allgemein so? Oder hat das jetzt gar keine große Rolle gespielt? Also für mich war es jetzt zumindest mal ein wichtiges Resultat mit der Fahrweise zusammen.
Ich muss eigentlich sagen, dass das einfach mein persönliches Ziel war, da in Topform zu stehen. Am Start zu stehen, weil ich auch wusste, da kann ich auf eigene Kappe fahren und ja, das war dann schon und halt auch die Nähe zu Rottweil und ja, das war so persönlich für mich dann ein großes Ding.
Was war denn für dich dein größter Erfolg bisher oder dein Lieblingsrennen, bestes Rennen? An was erinnerst du dich bisher aus deiner Karriere am liebsten zurück?
Ja, ich muss sagen, die Deutsche auf jeden Fall gehört dazu. Aber auch die Etappen bei der Vuelta, wo ich in der Spitzengruppe war und so das erste Mal gemerkt habe, dass ich auf dem Level dann auch in der Spitzengruppe erfolgreich sein kann. Das war dann schon für mich ein ziemlich großes Highlight.
Wir haben von Personen aus deinem persönlichen Umfeld erfahren, dass du ein ganz guter Ernährungsberater bist. Beziehungsweise selbst schon relativ viel ausprobiert hast, was das Ganze angeht. Und eine relativ große Bandbreite an Wagenanzeigen schon durch hast in deiner Karriere, bis du deinen optimalen Stand gefunden hast. Stimmt das?
Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den optimalen Stand jetzt habe.
Wo bist du denn angekommen? Also, wo hast du losgelegt?
Gut, also mein erstes Conti-Jahr bin ich mit 82 Kilo gestartet.
Da musst du jetzt sagen, wie groß bist du?
1,86 86.
Okay. Aber das ist schon proper, ne, für einen Radfahrer. Das,
ja, also wenn man da auch, wenn ich da auch Bilder sehe, dann ja. Aber da war ich halt noch ein bisschen hatte halt keine Erfahrung so wirklich. Und habe halt gedacht, ja, das geht schon irgendwie. Und ja.
Aber du bist dann immerhin auch hier so eine Oberösterreich-Rundfahrt zumindest mal ganz solide durchgefahren. Mit 82 Kilo muss man das ja dann erstmal machen.
Ja gut, aber ich kam halt zu Teampräsentation und dann hat mich der Teamchef zur Seite genommen und gesagt, Junge, so wird es nichts. Und ja, dann im Trainingslager auch, alle dürfen Kuchen essen außer Jonas, so nach dem Motto. Und dann habe ich echt in einem Jahr, bin ich von 82 auf 72 runter, ja.
In einem Jahr?
Das war so. Also mein niedrigstes Gewicht, das ich hatte, war 69, aber ja.
Krass.
Da war im Sprint nicht mehr so viel los.
Hm. Ja, in einem Jahr die fast 10 Kilo runter klingt auch nicht leistungsfördernd erstmal. Wo hast du dich jetzt eingependelt?
Also jetzt bei der Deutschen hatte ich 75. Ja, also ich so bei der Vuelta hatte ich 73 und so bewege ich mich eigentlich immer zwischen 74, 76, so ist gerade momentan mein Rahmen.
Beziehungsweise gib mal Weisheiten raus. Was hast du so gelernt in den Jahren von der U23 bis jetzt? Was hat dich schnell gemacht oder keine Ahnung, welchen Ernährungspfad verfolgst du? Was ist das Wichtigste in deiner Ernährung?
Ich denke, die Balance. Jetzt am Ende würde ich sagen, die Balance. Ja, auf jeden Fall. Dass man nichts zu extrem macht, würde ich sagen, ja. Ich habe ja schon viel ausprobiert. Auch ich habe mal eine ketogene Diät gemacht. Bin danach auch gar nicht langsam gefahren. Also es hat dann schon was gebracht, aber im Nachhinein muss ich sagen, war es, glaube ich, echt ein bisschen zu extrem dann, ja. Und auch dann so schnell viel Gewicht zu verlieren, das war halt so aus der Erfahrung raus dann viel zu extrem. Ja. Aber wenn man in dem Prozess ist, finde ich, merkt man das dann oft gar nicht, dass es jetzt gerade ein bisschen übersteuert ist, was man da macht.
Ja, gibt ja auch immer mal wieder so junge Fahrer, die damit wirklich Probleme bekommen, ne? Gerade wenn du dann so als erstjähriger U23-Fahrer so eine Ansage bekommst, auch vom Teamchef, und dich da so ein bisschen reinsteigerst, ne? Da gibt es ja einige Geschichten aus dem Radsport, die nicht so gut verlaufen sind. Ich habe mir nur gerade gedacht, wo du gesagt hast, ja, dann habe ich so viel gewogen und dann so, das passt irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall auch zu den Auf und Ab mit den Teamwechseln, die du miterleben musstest. Da habe ich mir auch wirklich ein paar Mal gedacht, so okay, so viel Pech wie Jonas Koch kann man schon fast gar nicht haben, irgendwie mit Teamauflösungen und so weiter.
Ja.
Aber ja, ich glaube, 75 Kilo funktioniert ja ganz gut.
Ja, eigentlich so letzte Sache, die ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, ist einfach so ein bisschen Strava, weil es witzig ist. Also scheinbar bist du da relativ aktiv, oder wir haben jetzt hier, glaube ich, Insights vom Jan Hugger, wo sich Duelle geliefert werden, oder weiß ich nicht, wie gefährdet ist der Kandelkom?
Ja, er ist schon weg.
Der Kandelkom ist weg.
Ja, nee, gefährdet von dir. 5
Sekunden oder so.
Meine ich. Der aktuelle Kom.
10 Sekunden.
10 Sekunden. Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, nach der Tour nochmal anzugreifen, aber ja, dann kam die Krankheit dazwischen und jetzt muss ich erstmal wieder einen Formaufbau hinlegen, bevor ich mich da 40 Minuten hochquäle.
Ja, 40 Minuten wäre zu langsam, ne? Also der Kom liegt jetzt bei 34,51.
Ja.
Was war Strava so schön 2016?
Deine Zeit ist 35,02.
Wenn er mir wenigstens deutlich abgenommen hätte, aber so 10 Sekunden auf 35 Minuten.
Ja, dann ist immer bitter, wenn man da nochmal rauf muss, ne?
Genau, ja.
Ja, musst du auf jeden Fall. Bleib nicht aus, leider.
Ja, ich greife ihn auf jeden Fall nochmal an. Ja.
Sehr gut.
Ist das so dein Hausberg, oder eigentlich auch nicht, nee, ne?
Nee, also das ist da, ich glaube, die Runde, wo ich damals den geholt habe, hatte auch 170 oder so. Also da muss ich schon eine Weile fahren. Okay. Also ist auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial da.
Wie lang ist der Berg?
Willst du auch noch wieder einsteigen, Paul? Nee. 35 Minuten, hast du nicht zugehört gerade?
Nee, habe ich nicht.
Also unter 35 muss ich schon fahren. 34,51 ist aktuelle Bestzeit. Felix Andres. Sagt mir jetzt nichts.
Keine Sorge, da fahre ich.
Ist ja letztes Jahr gefahren. Scheint ein Mountainbiker zu sein, der da direkt wohnt. Also in Stegen. Also unterhalb vom Kanal. Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine gute Hütte oben am Kanal. Da kann man lecker essen. Da kannst du dann den Strava kommen feiern.
Gut, abseits von Strava, was sind deine Ziele noch im Radsport-Profileben? Was ja meiner Meinung nach jetzt doch auf jeden Fall relativ sicher weitergehen wird im Vergleich zur Vergangenheit.
Also ich will mich auf jeden Fall noch bei den Klassikern weiterentwickeln. Das war so auch so, wo ich mich ein bisschen als Fahrertyp einschätzen würde. Aber ich hatte bisher jetzt leider noch nicht so die Möglichkeit, die volle Klassiker-Saison durchzuziehen. Und das ist auf jeden Fall was ich mega Bock drauf hätte.
Wie sieht's denn mit WM aus dieses Jahr? Ist ja auch eine Strecke für dich.
Ja, also wir haben ja auch den Recon schon gemacht. Genau. Und also das ist auch definitiv nochmal ein Highlight, wenn ich hoffentlich nominiert werde.
Würde Sinn machen auf jeden Fall. Was hast du sonst noch so am Programm dieses Jahr vom Team aus?
Jetzt steige ich mit Checktour wieder ein und dann die ganzen deutschen Rennen, also Frankfurt, Hamburg, Deutschlandtour, Münsterland.
Wann ist denn Frankfurt jetzt? 19. September.
19. genau.
Also quasi das letzte von den deutschen.
Aber Hamburg findet statt, ja?
Ja, steht noch hier im Kalender drin, am 22. August.
Okay.
Super Rennen.
Bingo! Fahrer-Bingo!
Hey, ewig nicht mehr gehabt. Tja, Jonas, jetzt bist du dran.
Bin ich mal gespannt.
Gespannt. Kennst du dich aus? Weißt du, was kommt?
Nee, muss ich sagen, weiß ich nicht.
Gut.
Okay.
Sehr gut. Welcher deiner Teamkollegen, egal welcher Nation, ist dir besonders positiv in Erinnerung geblieben? Lustig, respektabel, beeindruckt, wie auch immer. Mit wem würdest du immer wieder ein Zimmer teilen? Wen würdest du immer wieder zum Grillen einladen?
Karl Zuballa.
Erzähl, warum?
Du bist auch dein bester Freund, oder? Eigentlich sogar.
Ja gut, er kommt auch aus Rottweil. Wir waren ja bei LKT Teamkollegen und wir sind super gut befreundet. Also ist mit mein bester Freund und wir haben schon ein paar Trips hinter uns, ein paar Urlaube in Ägypten, Marokko. Das schweißt zusammen.
Und wer ging dir besonders auf den Sack?
Teamkollegen oder?
Ja, ganz ganze Fahrerfeld allgemein. Eigentlich. Und egal warum.
Quintana.
Das war eine gute Antwort und ich bin auf die Erklärung gespannt.
Ja, ich muss ja natürlich dazu sagen, ich kenne ihn persönlich nicht. Vielleicht ist bei einem Glas Bier auch anders, aber so die Moves, die er halt im Feld bringt, sind mir schon ein paar Mal aufgefallen und auch schon ein paar Mal vor meinem Vorderrad gefahren und ja, also.
Erzähl so einen klassischen Nairo Quintana Move.
Ja, super windig. Ganze Feld ist nervös, aber man hat das Gefühl, Nairo ist noch mal zehnmal mehr nervös gewesen. So. Und steckt halt in jede Lücke rein und so hatte ich ein paar Mal den Eindruck.
Man muss ja sagen, dass er schon so jetzt als Zuschauer in solchen Situationen immer dann vorne ist auch. Also wenn das Feld reißt oder selbst so in den Rundfahrten über Koppels oder so, ist er dann da.
Ja, ja. Das war ja auch auf der Vuelta-Etappe, wo brutal Wind kam, der war. Er war ja in der ersten Gruppe am Ende.
Aber auf Kosten von wem halt?
Ich habe jetzt die Tage diese Serie auf, was sind das, Cycling-Tipps gibt's doch den The Secret Pro.
Ja, Secret Pro, ja.
Gibt's doch, oder? Das ist irgendein Profi, also ich schätze mal, das ist ein Australier. So, ich weiß gar nicht, wer das ist. Paul, weißt du das?
Ja, ich sage es Richie Port, aber ich glaube, es sind auch mal wieder andere.
Okay, Paul weiß es. Der hat sich in einem, wo du gerade sagst, so gefährliche Moves, der hat sich über Sagan so richtig ausgelassen, weil er meinte so, der kann sich nicht so gut konzentrieren und kommt dann immer aus der Situation raus, weil er halt Peter Sagan ist und gut Radfahren kann, aber verursacht halt viele Stürze oder so. Ist mir jetzt so von außen noch nicht so aufgefallen, auch nicht in der Zeit, wo ich noch mit ihm zusammengefahren bin, aber ist dir das aufgefallen schon mal irgendwie? Nee, oder?
Nee, mit Sagan jetzt eigentlich habe ich jetzt noch keine krassen Erfahrungen gemacht in den Sprints oder so.
Ja gut, den Sprints hält er schon ganz gut rein, ne? Aber ist halt normal.
Aber ich muss ja auch meinen Job meistens dann ein Kilometer vor Ziel machen. Deshalb bin ich dann in den letzten 500 nicht mehr dabei.
Aber denkst du auch, dass der Secret Pro Richie ist?
Richie Port?
Ja.
Glaubst du? Nee, ich glaube, das sind mehrere.
Ja, ich glaube auch, es sind mehrere, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einer davon war Richie Port. Weil er einmal so detailliert über Monaco und über Retirement eventuell geschrieben hat und sehr viel mit dem, was in dem Moment zu ihm gepasst hat. Ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber ja, ich glaube auch, dass es mehrere sind. Anderes Thema.
Ja, ich habe keins mehr. Hast du noch deine Abschlussfrage, Andi?
Ja, klar. Ja. Und das ist eigentlich nicht meine Frage, sondern die ist vom Jan Hugger. Oder er hat mich doch darauf hingewiesen, ich soll mal nach den Rottweiler Dogs. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Ich habe ein bisschen gegoogelt, habe ein ominöses YouTube-Video gesehen und einen Strava-Club gefunden.
Ja, das war einfach mal so eine Idee von meinen Kumpels hier, weil die haben alle angefangen, auch Rennrad zu fahren, dass wir halt einen Radclub zusammen gründen und dann sind wir halt irgendwie auf den Namen gekommen wegen Rottweilers. Und ja, aber ist bisher haben wir es jetzt noch nicht so umgesetzt, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben.
Okay.
Willkommen im Besenwagen.
Kann man auf jeden Fall. Kann man sich. Aber immerhin hatte ich schon so ein cooles Logo hier auf Strava. RC18. Was ist das?
Ja, wir haben. Ja, Radsportclub. Also wir wollten quasi einen Verein gründen, aber dazu ist es leider dann nie gekommen.
Gut, das Geheimnis konnte gelüftet werden. Es ist noch keins, vielleicht wird es ja noch eins. Super sympathischer Gast. Also wenn wir jetzt in die Verabschiedungszeremonie einsteigen, hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und
vielen Dank.
Ich habe wirklich auch so von außen gesehen große Hoffnung, dass die Karriere immer geradliniger wird jetzt.
Stabiler. Ja. Wär doch schon mal ein Anfang.
Ja.
Kann ich mich anschließen. Und man sieht sich ja vielleicht dieses Jahr nochmal irgendwo bei einem deutschen Radrennen.
Ja.
Und hoffentlich auch bei der Weltmeisterschaft. Wäre eine gute, sinnvolle und schlaue Nominierung, Jonas Koch mit zur WM zu nehmen. Also, würde mich schon wundern, wenn es anders kommt.
Und übrigens, im Vorfeld, Basti wollte dich die ganze einladen, hat dann immer reingeschrieben, Jonas Zimmermann oder Georg Koch. Und ich wusste irgendwann nicht mehr, wen er eigentlich jetzt einladen will.
Ja,
ja genau.
Ich habe es gelernt mittlerweile. Einladung ist jetzt auch raus an Georg Zimmermann hiermit.
Sehr gut. Alright.
Ja. Hätte man sonst auch noch dich fragen können, wen wir hier nominieren, wenn du nominieren würdest als nächsten Gast für den Besenwagen.
Ja, aber ich glaube, mit Georg habt ihr da einen guten Mann ausgesucht.
Den kenne ich gar nicht, ne? Kann ich gar nicht einschätzen. So.
Hat eigentlich Georg Zimmermann, ist er gerade amtierender bester deutscher Grand Tour-Fahrer eigentlich? Nee, oder? Ich glaube, der ist letztes Jahr. War der 21. bei der Vuelta? War da noch einer vor?
Nee.
Nee, das war seine erste Grand Tour, Vuelta.
Ja, ist dann. War noch beim Giro dieses Jahr ein Deutscher? Weiter vorne oder bei der
Tour? Das heißt, er ist besser als Emo Buchmann und Lennart Kemner und Maximilian Schachmann. Den müssen wir hier haben.
Ja, oder?
Den müssen wir pushen.
Ja.
Also, ich gucke gerade mal, Giro, GC, keiner unter den ersten 20. Ja, Vuelta kommt noch.
Ja, die neue da deutsche Grand Tour Hoffnung. Okay.
Ja.
Gut. Ja, gut, muss man erstmal bringen, ne? Erste Grand Tour und direkt 21. in der Gesamtwertung. Also, vielleicht nicht unbegründet hier, Basti.
Gut, okay. Dann vielen Dank, dass du da warst.
Gut. Jo, vielen Dank für die Einladung.
Viel Erfolg.
Gerne. Viel Erfolg. Kandel, komm, hol's dir wieder.
Greife ich auf jeden Fall nochmal an.
Land
an
Podium.
Alles klar.
Ciao.
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 Ciao.